eine späte Schwimmzeit und sind um 9:45 erst nach Hause gekommen. Und dann kamen wir eben heim und es gab noch total viel Essen, was eigentlich total unüblich war.
Okay, da kann man sich ja quasi schon vorstellen, was es war, oder? Also
wenn man so aussehen will wie ein Langdistanzler, zieht man am besten einfach eine Uhr im Schwimmbad an, dann erkennt einen jeder gleich. Nur ein 48er Kettenblatt auf meinem Rennrad, auf meinem Zeitfahrrad hatte.
Ja, vielen Dank nochmal an Christian Trunk, der dich da ein bisschen eingebremst hat und uns eine Chance gegeben hat. Das würde ich auch sagen, der war auch sehr technisch.
Auf jeden Fall. Also, ich habe mir noch nie in meinem Leben so krasse Blasen gelaufen wie jetzt am Sonntag.
Kommuniziert werden, dass man sich quasi dafür in irgendeiner Form bewerben kann. Und ich glaube, das wird es halt auch in Zukunft geben. Und was ihr auf jeden Fall damit erreicht habt, oder?
Ja, also es wär wunderschön, wenn das dann genauso kommt.
In meinem letzten Podcast habe ich meinen heutigen Gast unterschlagen und deshalb Asche über mein Haupt. Und als Wiedergutmachung habe ich ihn dann diese Woche gleich eingeladen. Zudem hatten wir am Wochenende zumindest mal meine erste richtige Zielverpflegung. Und deshalb passt er also super in mein Storytelling. Und wie mein letzter Gast ist er auch Junioren-Europameister in der Staffel, auch wenn es eine moderne Form der Staffel ist. Hallo Simon.
Hi Boris. Erstmal Dankeschön für die Einladung. Ja genau, wir haben uns ja schon so ein bisschen in Davos kennengelernt, beim so ja offiziellen, inoffiziellen Teamwochenende von unserem Sponsor HEP. Und ja, als du mich dann angequatscht hast, ob ich halt nicht Zeit habe, nach Sonntag hier, wo wir uns duelliert haben, beim Podcast dabei zu sein, da habe ich natürlich gleich Ja gesagt und bin jetzt mal gespannt, was du so vorhast.
Also danke, dass du auch die Einladung angenommen hast. Weißt du, wo ich dich vergessen haben könnte in meinem letzten Podcast?
Nee, schieß los.
Und zwar war Philipp Balke mal deutscher Meister der Junioren und ich habe dann deutsche Meister der Junioren aufgezählt. Und da die Liste von Wikipedia bei 2018 endet, habe ich einen vergessen.
Ja, genau. Also dann 2019 quasi in Grimma bin ich ja Junioren-Deutscher Meister geworden.
Genau. Das ist noch, du bist dann im Moment noch der amtierende Deutsche Meister der Union, also es gab noch keine
ja, das stimmt. Fragen. Ja, also
gibt's,
auch wenn ich
dieses
jetzt.
Jahr auch keine?
Nee, auch wenn ich ja jetzt kein Junior mehr bin, sondern U23 oder Elite, wie man es auch sieht, bin ich auch noch der amtierende Junior Deutsche Meister, das stimmt.
Sehr gut, haben wir das festgestellt. Ich stell dich kurz mal vor und wenn irgendwas nicht stimmt, dann kannst du da reingrätschen. Also, Simon Henseleit, 2000 geboren, du bist in Steingaden im Allgäu aufgewachsen, hast die Ski irgendwann an den Nagel gehängt, obwohl du eigentlich in der Felix-Neureuther-Generation bist, also zumindest mal den quasi als lokalen Held vor Ort hast und gleichzeitig auch noch perfekte Voraussetzungen dafür hattest und warst auch noch gut im Skifahren, viel besser als im Triathlon und zumindest mal damals. Wie kam es denn dazu, dass du da gesagt hast, nee, Ski, das interessiert mich jetzt nicht?
Ja, genau. Also ich glaube, ich stand eigentlich so wie viele Leute bei mir zu Hause im Allgäu zuerst auf den Skiern, bevor wir so richtig laufen oder Fahrrad fahren konnten. Und da war das eigentlich so, ja, selbstverständlich, dass man auch in den Skiverein gegangen ist und halt Skirennen gefahren ist. Natürlich habe ich auch noch Fußball gespielt im Sommer, so wie jeder Junge wahrscheinlich in Deutschland. Aber das hat sich dann schon so langsam abgezeichnet, dass ich mal was anderes ausprobieren will. Also neben dem Fußball im Sommer eben. Und dann eben eher als Ausgleich zum Skifahren. Dann wurde das so Triathlon. Und dann habe ich die beiden Sportarten eigentlich ja parallel mehr oder weniger erfolgreich gemacht. Bin dann natürlich ja bis zum Alter von 11 oder 12 Jahren im Winter eigentlich gar nicht gelaufen oder Rad gefahren, sondern da war ich halt jeden Tag im Skitraining, vielleicht noch einmal die Woche im Schwimmtraining. Ja, je älter ich dann wurde, also so Richtung 12, 13, dann war es dann schon 2-3 Mal Schwimmen im Winter. Und das Skifahren hat, ja, auch wenn ich da eigentlich erfolgreicher war als im Triathlon, wie du schon gesagt hast, weil ich einfach schon eine Ebene weiter war. Also ich bin schon so nationale Rennen gestartet. Da war ich im Triathlon noch weit davon entfernt. Hat mir das dann irgendwie ja, mehr Spaß gemacht, da im Sommersport, sag ich mal, aktiv zu sein, unabhängig von meinen Eltern, die mich immer nach Garmisch fahren mussten. Das war ein ziemlich weiter Weg. Also ich bin in die Schule gegangen, direkt unterm Schloss Neuschwanstein eigentlich, kann man so sagen. Und wer dann weiß, wie weit das ungefähr nach Garmisch ist, also das sind so ja, 70 Kilometer Fahrt. Und das habe ich eigentlich fast jeden Nachmittag, wo ich da von meiner Mutter abgeholt, zusammen mit meiner Schwester und nach Garmisch gefahren zum Skitraining. Das hat natürlich schon geschlaucht über die Zeit und da war dann ja nicht mehr viel anderes außer Skifahren. Am Wochenende dann natürlich Rennen. Da hat man ja eigentlich viel mehr Wettkämpfe als im Triathlon, wenn man das mal so vergleichen will, dass eigentlich jedes Wochenende steht dann ein Wettkampf oder ein Skirennen eben auf dem Plan. Und ja, so habe ich mich dann 2013 endgültig entschieden, mit dem Skifahren aufzuhören und ja, nur noch Triathlon zu machen.
Ja, also quasi, du hast die Sonne und das lockere Leben in Anführungszeichen des Triathlons dem Skifahren vorgezogen.
Ja, genau. Also da haben natürlich noch ein paar andere Faktoren so mit reingespielt, wie Freunde, ist ja in dem Alter ganz wichtig,
ja.
Und auch so Trainer. Aber ich beim Skifahren ja, war irgendwie so einfach, ja, sag ich mal, der Hype vorbei bei mir. Und ich habe mich dann einfach beim Triathlon wohlgefühlt und da so ein bisschen meine Zukunft gesehen.
Ja, du hast dann die bayerischen Jugendkader quasi immer durchlaufen. Warst da jetzt nicht unbedingt ein Überflieger, aber warst halt, also wenn man im Jugendkader ist, ist man schon im Bundesland vorne mit dabei, aber es war jetzt nicht so, dass du da quasi alles abgeräumt hast. Du hattest auch den einen oder anderen Ermüdungsbruch. Ich glaube, du bist jetzt bei Nummer 3 gewesen in diesem Frühjahr. Man führt das bei dir teilweise darauf zurück, dass du sehr schnell gewachsen bist dann in dieser Phase, wo man halt auch hätte viel trainieren müssen. Und du hast auch mal gesagt, dass das vielleicht auch an dem schlechten Essen im Internat gelegen hätte, dass du da zu wenig zu essen bekommen hast.
Ja, also das ist keine Ahnung, wie weit wirklich oder inwiefern die Ernährung wirklich so eine wichtige Rolle spielt, aber ich denke auf jeden Fall, das ist ein Baustein. Und das Essen im Internat war wirklich nicht der Bringer. Ich glaube, das Highlight war mal, dass wir am Abend vom Schwimmtraining heimkamen. Früher hatten wir noch ein bisschen, ja, da war Nürnberg hier noch nicht so etabliert am Stützpunkt. Und ich war ja der Erste eigentlich, der nach Nürnberg gegangen ist ins Internat. Da hatten wir dienstags eine späte Schwimmzeit und sind um 9:45 erst nach Hause gekommen. Und dann kamen wir eben heim und es gab noch total viel Essen, was eigentlich total unüblich war.
Okay, da kann man sich ja quasi schon vorstellen, was es war, oder?
Genau, also. Ja. Und es waren dann, es waren Nudeln mit Pudding. Also der Pudding war schon in den Nudeln. ja, wir haben es dann nicht gegessen, sondern Schokomüsli gegessen. Also das war dann immer so die Alternative.
Ja, und dann letztes Jahr war quasi dann dein Durchbruchjahr, kann man sagen. Du hattest vorher dann schon ein paar ganz gute Resultate, aber letztes Jahr war dann schon so, dass quasi auch nationale Medien auf dich aufmerksam wurden. Klar, du warst immer am Stützpunkt, aber du warst bei der Junioren-EM Siebter, hast dann mit der Mixed-Staffel das Europameisterschaftsgold gewonnen, warst bei der DM Erster bei den Junioren und im ITU-Cup in Ungarn, den hast du auch gewonnen. Und bei der Elite-DM in Berlin bist du Sechster geworden. Dadurch hast du dich für den Perspektivquader qualifiziert? War das entscheidende Rennen?
Ja, also bis dahin erstmal bist du sehr gut informiert. Passt alles soweit. Ja, genau. Also Berlin war eigentlich nur aus der Vorbereitung raus für die Junioren-Weltmeisterschaften. Und das war dann so das Entscheidende. Da bin ich Zehnter geworden. Und genau Platz 1 bis 10 haben sich eben für diesen Perspektivquader qualifiziert. Und nachdem ich die Platzierung in Wert bei den Junioren-Europameisterschaften eben mit dem 7. Platz knapp verpasst hatte, also da war es von 1 bis 6, hätte man sich die Qualifikation holen können, wusste ich dann, ich muss in Lausanne bei der Junioren-Weltmeisterschaft nochmal abliefern und unter die Top 10 kommen, weil der Kaderstatus nämlich schon, ja, ist schon was Wichtiges eben, um den Sport ausüben zu können. Da hing dann auch bei mir die Sportfördergruppe bei der Bundeswehr mit dran und natürlich auch ja, finanzielle Förderung wie Sporthilfe. Und deswegen war da schon der Druck ziemlich groß in Lausanne.
Ja, und die Sportfördergruppe bedeutet, dass du nachdem du diese verkürzte Grundausbildung gemacht hast, bist du quasi Vollprofi.
Genau.
Mit Ausnahme dieses Lehrgangs, den man immer wieder wiederholen muss, ne?
Ja, genau. Also ich habe jetzt im Oktober einen 4 Wochen Lehrgang anstehen wieder. Also passt eigentlich auch perfekt wieder in die Saisonpause rein, weil ich jetzt auch als Soldat auf Zeit verlängert werde. Also so wie es jetzt gerade aktuell aussieht, klappt das alles. Da bin ich wieder für die nächsten 2 Jahre sozusagen verlängert. Aber man muss sich, also das Konzept ist so, dass man eben Zeit hat, um zu trainieren, eben sich auf seinen Sport zu konzentrieren. Die Bundeswehr finanziert einen sozusagen. Und im Gegensatz dazu muss man natürlich auch Leistung bringen und internationale Ergebnisse vorweisen. Und wenn man das eben mal nicht tut, dann ist man da auch ganz schnell wieder aus der Sache raus. Also ist so ein Leistungsprinzip.
Das bedeutet aber, dass du, also du kannst dich ja quasi auf den Sport konzentrieren, aber du studierst auch noch fern nebenher, ne? Also du hast schon die Freiheit auch, dich quasi beruflich anders zu orientieren.
Ja, genau. Also ich sag mal so, wenn ich jetzt allein vom Bundeswehrgehalt leben müsste, dann würde es schon gehen. Ich könnte meine Wohnung bezahlen. Trainingslager werde ich ja durch den Verband auch sehr gut unterstützt von der DTU. Und die sonstigen Kosten habe ich ja inzwischen auch schon einige Sponsoren, auch über HEP und zum Beispiel ein Radsponsor Giant. Ich sag mal so, die momentane Lebenssituation könnte ich stemmen damit. Aber ich muss natürlich ja auch irgendwie so in Anführungszeichen vorsorgen. Also wenn ich halt bei der Bundeswehr raus bin oder meine Karriere irgendwann mal beende, dann stehe ich ja im Prinzip vor dem Nichts. Deswegen ist jetzt so das Fernstudium, ja, da lasse ich mir Zeit damit, lasse es halt so nebenher laufen, damit ich schon wirklich hauptsächlich den Sport auch machen kann, aber dass ich zumindest ein bisschen was für später parallel schon aufbaue. Und natürlich versuche ich auch, ja, gute Sponsoren noch abseits von der Bundeswehr zu finden, weil man muss ja vielleicht auch mal ein paar Jahre überbrücken, wenn ich jetzt bei der Bundeswehr beispielsweise nicht verlängert werde. Man weiß halt nie, was genau ansteht oder passiert. Das ist halt für den Moment alles abgesichert, aber allgemein gesehen, ja, kein sicherer Sport, wo wir zwei da unterwegs sind, das weißt du ja auch.
Also ich bin schon ganz froh, wenn man mehr als einen Sponsor hat. Also jetzt konnte ich mich in den letzten Jahren immer auf meine Sponsoren verlassen. Aber es ist schon so, dass man schon entspannter ist, wenn es quasi auf so 2-3 Beinen steht, als wenn man quasi von einem Sponsor total abhängig ist. Das hat meistens mit dem Sponsor an sich relativ wenig zu tun, sondern eher damit, dass da hin und wieder halt mal die Leute wechseln, also einfach anderes Personal an den Orten ist, und dann kann sich da schon ratzfatz was ändern. Das hat dann mit deiner Leistung vielleicht schon allein nichts zu tun. Aber was halt 2019 auch passiert ist, du wurdest halt zur Super League eingeladen. Also das war ja quasi, wie ich schon gesagt habe, dein Durchbruchsjahr. Da gibt's wohl immer ein Juniorenrennen, um sich quasi zu qualifizieren für das Eliterennen, wo es auch noch mal einen Lauf gibt, bevor quasi das Finale kommt, und du hast dich quasi im Juniorenrennen qualifiziert für das Eliterennen, quasi im Qualifikationslauf der Elite für das Finale, hast auch so gut abgeschnitten, dass du im Finale warst. Da war das quasi so dann das i-Tüpfelchen aufs letzte Jahr.
Ja, genau, auf jeden Fall. Also es war eben, sag ich mal, so Super League ist ja keine Verbandsstruktur, sondern eine Privatorganisation. Von dem her war es jetzt nicht wichtig für irgendwelche Kaderkriterien, sondern halt einfach fürs Ego oder für die Medienaufmerksamkeit und einfach nochmal einen guten Saisonabschluss hinzulegen. War dann natürlich richtig geil, dass ich da in Jersey mich für das Profirennen qualifizieren konnte und dann auch fürs Finale. Und wurde dann ja auch noch nach Malta eingeladen, direkt zum Profirennen. Es war leider nicht so erfolgreich, da bin ich in der zweiten Radrunde gleich gestürzt und war dann eigentlich aus dem Rennen. Aber das war schon eine Hammererfahrung, da mit den Profis so unterwegs zu sein. Und die sind ja auch alle echt super nett, haben mich gut aufgenommen. Ja, und da stehen halt dann auf einmal so Leute wie der Vincent Louis neben dir, oder ich war eigentlich jeden Abend mit den Norwegern am Tisch gesessen, mit denen bin ich jetzt eigentlich auch ganz gut befreundet, habe jetzt auch am Wochenende den Gustav wieder gesehen, sind alles super Jungs, und das war natürlich als Saisonabschluss letztes Jahr von dem Jahr eigentlich, ja, besser hätte es nicht kommen können.
Ja, geil. Und dadurch warst du im Corona-Jahr dann der Captain des deutschen Super League-Teams bei der Swift-Serie. Und hast da dann quasi deine Nürnberg, nennen wir es mal, WG, aber es ist ja wohl keine WG, die Leute, die da quasi teilweise in einem Haus wohnen, auch nicht quasi dann dazu verpflichtet, mit dir da die Swift-Rennen zu machen, und ihr hattet noch einen Dänen. Also die Corona, die Super League-Team bestand aus Frederik Funk, Max Sperl und das war so der harte Kreis mit dir und noch einem Dänen, der bei Swift gut ist.
Ja, genau. Also der Thor Bendix Madsen, der ist jetzt am Wochenende, glaube ich, sogar dänischer Mitteldistanzmeister geworden.
Okay.
Hat er auch einen guten anderen Dänen noch geschlagen. Also der hat auf jeden Fall was drauf, vor allem eben auch auf Swift. Also der ist echt heftige Werte immer gefahren. Der Justus Nieschlag hat uns auch noch bei einem Rennen ausgeholfen. Ursprünglich wäre eigentlich der Jonas Schomburg der Team-Captain gewesen, aber der hat dann gekniffen, also der hat Angst gehabt. Nee, der hat keine Rolle bei sich, also keinen Smart-Trainer bei sich zu Hause in Frankreich gehabt, und dann hat er das an mich weiter delegiert, und ja, ich musste da dann mein Swift-Debüt gleich im ersten Rennen geben. War auf jeden Fall hart.
Ja, dieser Smart Trainer war auch meine Ausrede, warum ich nicht mehr Rennen auf Swift gefahren bin. Also beim ersten Rennen war ich noch dabei. Ich habe schon so eine Direktantriebsrolle, aber halt ohne Kontakt zum Computer. Und dann wäre man beim zweiten Rennen, wenn man halt keinen Smart Trainer gehabt, nur noch in das sogenannte Cheetah Race gekommen. Also für alle die Leute, die halt quasi keinen Smart Trainer hatten. Ja. Darauf hatte ich dann halt keine Lust. Aber du hast auch schon richtig gesagt, dass man halt bei Swift auch so halbwegs wissen muss, wie es funktioniert, ne? Also wann habe ich jetzt quasi Windschatten, wie schnell muss ich treten, um quasi in der Gruppe zu bleiben. Das ist ja schon eher, also ich würde schon eher sagen, das ist halt, hat halt schon viele Anleihen von so einem Computerspiel, wo du halt einfach wissen musst, was jetzt in der nächsten Sekunde passiert.
Ja, auf jeden Fall. Also so die Erfahrung, sag ich mal, hilft einem schon viel. Da kann man viel Kraft sparen auf jeden Fall, wenn man sich immer an der richtigen Position aufhält. Bei meinem ersten Rennen, da ging es, ich glaube, da sind wir in London irgendwo gefahren, wo es einen längeren Anstieg hochging. Da hat es bei mir einfach von den absoluten Watt auch nicht gereicht. Ich bin da auch relativ schwer, sag ich mal. Und die Jungs, die sind halt da so ein bisschen im Vorteil, die leichter sind, sag ich mal, weil bei Swift vom Gefühl her, also meinem Gefühl, ist es so, dass eigentlich nur Watt pro Kilo berücksichtigt wird und der Windschatten-Effekt da nicht so richtig zum Tragen kommt. Also habe ich mich, glaube ich, dann nach 5 Minuten mit irgendwie 480 Watt im Schnitt oder 500 Watt im Schnitt verabschiedet und wurde richtig durchgereicht.
Jo, aber ganz im Gegenteil dazu wurdest du dann bei Mosty Man Zweiter. Das war quasi der erste Wettkampf in diesem Sommer, muss man sagen, im Frühjahr gab es ja schon welche. Da war halt, also gewonnen hat Christian Blumenfeld und du warst Zweiter und hast quasi deine Nürnberg-WG eigentlich alle geschlagen. Noch den einen oder anderen ITU-Starter, der da auch am Start war. Und ich habe gehört, im Vorfeld hast du da maximal 30 Laufkilometer die Woche.
ja, also ich hatte ja, wie du vorher schon gesagt hast, im Frühjahr einen Überlastungsbruch, oder kein Bruch, sondern ein Ödem, also die Vorstufe, zum Glück noch rechtzeitig erkannt. Ja, einfach ein bisschen zu viel gemacht in der Zeit, wo das Schwimmen weggefallen ist. Dann musste ich natürlich irgendwie wieder langsam aufbauen nach 7 Wochen Laufpause. Und ich bin das Rennen gegangen, dachte mir halt so, ja gut, Schwimmen und Radfahren bin ich auf jeden Fall fit. Und Laufen kann halt alles werden. Also ich meine, 5 Kilometer kann man sich noch irgendwie so rausquetschen. Aber ich habe jetzt mal heute meine Jahresstatistik quasi angeguckt. Also über das ganze Jahr gesehen hatte ich 37 Laufkilometer, was ja jetzt nicht so viel ist. Und da ist auch, denke ich, so meine Schwäche, wo ich doch im nächsten Jahr dran arbeiten muss. Aber für den Wettkampf hat es auf jeden Fall noch gereicht für die 5 Kilometer.
Naja, aber du musst ja auch sagen, dass du ja dann bestimmt vorher zwei Monate lang auch 0 Laufkilometer in der Woche hattest, oder? Also da, wo du halt, also quasi direkt nach dem Ermüdungsbruch.
Genau, ja. Da habe ich auf jeden Fall Pause gemacht, bin halt Rad gefahren und sobald es dann wieder ging, geschwommen. Aber ja, das haut dann natürlich immer rein. Also man fühlt sich halt einfach, die ersten Laufschritte nach so einer Laufpause fühlen sich halt immer an, als hätte man es komplett verlernt und du fühlst dich einfach nur schwer und es geht zäh. Aber ich komme dann immer relativ schnell rein. Und ja, 5 Kilometer sind jetzt, wie gesagt, auch nochmal was anderes wie 10 am Wochenende.
Ja, und trotzdem wolltest du dann in Davos auch 21 laufen?
nee, das, ich war ja nicht an der Mitteldistanz am Start.
Ja, okay, also in Davos dann keine 20. Aber da haben wir uns dann quasi zum ersten Mal mehr oder weniger gesehen und wo du mir dann halt tatsächlich aufgefallen bist, war bei der Übertragung des Bundesliga-Rennens in Saarbrücken. Und zwar fand ich, das war halt die Moderation fand ich halt wirklich sehr gut. Also das halt quasi wirklich die Starter, na gut, das Format gab es halt auch einfach her mit den verschiedenen Läufen, ne, dass quasi die Starter das dann selber kommentieren konnten, sozusagen als Experte, dass dann halt tatsächlich wirklich fachkundige Leute da waren. Also jetzt bei uns auf der Langdistanz ist es so, es gibt ja nicht so oft einen Kommentar, also ein Live-Bild und auf Hawaii, ja, dann kommentiert das schon mal Daniel Unger als Experte. Der ist natürlich ein super sympathischer Typ und so und ja, hat auch gute Sprüche drauf, aber von Langdistanz hat er halt einfach auch einfach wenig Ahnung, ne? Und das ist dann halt schon, das war halt dann mega cool, ohne jetzt Daniel Unger dazu nahe zu treten. Also auf der Kurzdistanz unbedingt muss der eigentlich fast schon dabei sein und seinen Senf dazugeben. Aber auf der Langdistanz, naja, und da ist mir halt aufgefallen, dass halt wirklich auch viele, gerade von den Jungen, und zu denen gehörst du ja noch, sich da wirklich gut ausdrücken konnten und wirklich gut erklären konnten, was passiert da jetzt.
Ja, genau, das war auf jeden Fall cool, die Möglichkeit, die wir da hatten. Klar, der Hadi Töne hat das ja anmoderiert, der ist ja auch ein super Typ, der lässt einen da auch immer gut dastehen sorgt auf jeden Fall dafür, dass da nie Stille aufkommt. Und das Format war, denke ich, auch prädestiniert dafür. Also es war natürlich auch eine coole Idee. Ich war ja in der ersten Welle gleich mit dabei, also quasi in der ersten Starterwelle von 5 Stück und habe dann ja meine Moderation war dann in der dritten Welle. Das heißt, ich hatte noch so gerade Zeit, kurz auslaufen zu gehen und bin dann da so hinter die Kulissen mal für ein Rennen quasi geschlüpft und habe da mit kommentiert. Das war auf jeden Fall lustig.
Ja, und ich meine, das passt ja auch ein bisschen bei dir rein. Also du hast ja auch einen eigenen Podcast, also zusammen mit einem Kumpel von dir, der heißt Muskelmeierei und beschäftigt sich schon nicht so ganz so oberflächlich wie ich mit Triathlon. Also es geht da tatsächlich auch so schon so ein bisschen um Trainingslehre und Wissenschaft. Und da bist du ja dann quasi schon, hast du schon so ein bisschen geübt, was man da so erzählen kann.
Ja, genau. Also es war so eine Idee von meinem Physio von mir, der jetzt auch mit seinem Studium fertig ist, also er ist jetzt gerade im Krankenhaus unterwegs, also in seinem praktischen Jahr, also Medizin studiert. Deswegen bin ich da jetzt auch gerade nicht so aktiv. Haben wir uns halt, er ist mit dem Namen um die Ecke gekommen, Muskelmeisterei. Und ja, da machen wir ab und zu mal was, wenn wir beide Zeit haben. Wäre natürlich cool, wenn wir es ein bisschen regelmäßiger hinkriegen, aber hab da auch volles Verständnis für ihn, wenn er mal sagt, oh ja, ich bin jetzt schon wieder seit 6 Uhr auf den Beinen und habe bis Nachtschicht noch gehabt und jetzt wird es leider nichts mehr. Und ich bin ja dann auch oft in Trainingslagern unterwegs. Aber tatsächlich hat sich's eigentlich auch bewährt, gar nicht wirklich irgendwas Wissenschaftliches oder so anzusprechen in dem Podcast, sondern einfach nur so ein bisschen Alltagsgelaber, sage ich mal, was gerade so im Sport bei mir abgeht oder so zu thematisieren. Das hatte immer die meisten Zuhörer. Von dem her haben wir da jetzt so ein bisschen umgeschwenkt, dass wir auch einfach noch so ein bisschen ja, up-to-date Gelaber von mir, vielleicht ab und zu mal ein paar Gäste noch mit einladen. Ja, aber wir müssen auf jeden Fall uns mal wieder verabreden und mal wieder einen Podcast raushauen.
Ja, also damit ich zuhöre, fände ich schon gut, wenn da tatsächlich auch noch, wenn es tatsächlich auch noch so ein bisschen so bleibt, wie es war. Also klar.
Okay. Ja, wir machen einen guten Mix einfach.
Einen guten Mix ja. Ist immer gut. Und dann haben wir uns am Wochenende dann tatsächlich beim Pushing Limits Race gesehen und der fand dann tatsächlich auch statt und wir waren beide in einem Rennen. Am Freitag war es noch so, dass ich tatsächlich Schiss hatte, ob das Rennen überhaupt stattfindet, als so die Corona-Zahlen aus Nordrhein-Westfalen kamen.
Ja.
Und dann habe ich halt nochmal gedacht, ob jetzt das nicht vielleicht in letzter Sekunde noch absagen.
Boah, das wäre was gewesen, ey.
Ja. Und dann war es so, dass halt dann auch erst kurz vor dem Rennen quasi die Tree-Rating Prognose fürs Rennen kam und da warst du auf Platz 2.
Ja. Ja, ich habe schon ich weiß gar nicht, wie er heißt, wer das macht.
Thorsten Radde.
Thorsten Radde, genau. Der ist ja in einem Tree-Rating-Shirt auch rumgesprungen. Den habe ich dann mal zusammen mit dem Gustav angequatscht, weil ich glaube, Gustav war auf Platz 9 geratet oder auf Platz 10. Und wir haben da so gemeint, ja, eigentlich müsste er uns beide vertauschen, weil das war natürlich schwer, da ein Rating zu erstellen für ihn. Es gab ja kaum Rennen dieses Jahr. Und gut, ich war durch meinen zweiten Platz in Österreich, bei der offenen österreichischen Meisterschaft dort, habe ich halt viele Leute geschlagen oder zum Beispiel den Fred Funk geschlagen, der wiederum selber viele Leute geschlagen hat, die noch auf der Startliste standen. Und so kam das dann ein bisschen zustande, dass ich da dann auf dem zweiten Platz gelandet bin. Ich habe mir dann selber schon so gedacht, ja, also da muss ich schon einen verdammt guten Tag erwischen und das ganze Ding mit dem Zeitverrat, was ich mir da ausgeliehen habe, eine Woche vorher, muss auch irgendwie klappen. Aber mit der Top 5 wäre ich auch zufrieden gewesen. Und so bin ich ja dann auf dem 10. Platz gelandet. Ja, im Nachhinein habe ich jetzt auch damit abgeschlossen und bin mit meiner Performance eigentlich zufrieden.
Ja, muss ja sagen, dass das quasi seine erste olympische Distanz war. Aber es war auch, glaube ich, so, dass Gustav ist auch beim Mostiman gestartet, ne, und hatte da einen rabenschwarzen Tag.
Genau, ja, da war er, glaube ich, 10.
Ja, und ich tippe mal, also dann gab es halt zwei Rennen von Gustav, die in die Wertung eingegangen sind. Das eine war halt quasi die 70.3 WM und der Mostiman. Und daraus quasi der Mittelwert, 5 und also 1 und 10. Das ist ja quasi 5. Also war schon nah dran an dem, was am Ende rauskam. Ja, ich fand zwar eigentlich so eine ganz coole Ansetzung, weil ich halt viele Leute von der Kurzdistanz, muss ich ganz ehrlich sagen, also kann ich kaum, ne? Also habe ich vielleicht den Namen mal gelesen, aber das Gesicht konnte ich nicht unbedingt immer zuordnen. Also Kurzdistanzler gegen Langdistanzler, würdest du sagen, das war quasi ein faires Format, in dem sich Kurzdistanzler und Langdistanzler gemessen haben?
Also
die Strecke war ja kürzer zum Beispiel.
Ja, genau. Also ich würde sagen, es war ein gutes Mittelding. Also sicher nicht die optimale Lösung, weil es ja im Endeffekt immer noch eigentlich, also es ist ja eigentlich genau die Distanz, für die wir trainieren. Vor allem jetzt so der Gustav. Also gut, bei mir war es jetzt die erste olympische Distanz, aber langfristig gesehen werde ich ja nächstes Jahr und in den nächsten Jahren da auch noch viele davon machen. Und es ist ja von den Tempobereichen ist es ja dann doch eigentlich deutlich höher, als was ihr so gewohnt seid auf der Langdistanz. Vor allem dann, würde ich sagen, eben im Laufen und im Schwimmen. Dafür hatten wir natürlich am Rad den Nachteil, dass wir das nicht so gewohnt waren mit Zeitfahrer, Zeitfahrposition. Der Gustav ist da sicher eine Ausnahme, obwohl er mit seinem Rennrad gekommen ist, denke ich, hatte der kaum einen Nachteil damit, weil der da auch einfach echt richtig gut drauf liegt und halt einfach tagtäglich mit dem Rennrad auch fährt und trainiert. Aber ich denke, so als Format für die Zuschauer nach außen hin auch hat es mega gut funktioniert und ich habe eigentlich auch nur so positive Rückmeldung bekommen, dass es ein richtig geiles Event war. Und dieser Vergleich Kurzdistanz, Langdistanz war ja, oder es waren ja auch viele Mitteldistanzler dabei, die sind ja auch ein bisschen immer schwer einzuordnen, weil die ja eigentlich schon eher zur Langdistanz zählen, aber vom Training ist es dann ja doch nochmal ein großer Sprung von Mitteldistanz zur Langdistanz. Aber es anzugucken war sicherlich interessant.
Ja, also ich muss noch zu meiner Verteidigung sagen, also man hat natürlich gesehen, dass also das Endergebnis spricht auf jeden Fall dafür, dass entweder die Kurzdistanzler einfach besser sind oder das Format den Kurzdistanzlern in die Hände gespielt hat. Und da muss man halt zu unserer Verteidigung noch sagen, dass die Radstrecke zwar, es gab zwar eine 20-Meter-Regel und die wurde auch so gut es ging eingehalten. Also der Kurs war jetzt nicht unbedingt prädestiniert dafür, 20 Meter Abstand zum Vordermann zu halten. Aber es waren halt auch drei Wendepunkte auf einer 10-Kilometer-Strecke und von Wendepunkt, ja, je nach Zählweise 2, der etwas auf einem Berg lag, zu Wendepunkt 3 konnte man halt kaum voll fahren, weil es da halt dann runterging und noch einmal um eine 90-Grad-Kurve.
Ja.
Also ich bin grundsätzlich schon so ein Befürworter der 20-Meter-Regel, weil das halt im Idealfall einfach dazu beiträgt, dass jeder auf dem Rad sein eigenes Rennen machen muss. Also es quasi auch die Radperformance eine größere Rolle spielt und es nicht entscheidend ist, in welcher Gruppe du bist. Aber hier hat man schon gesehen, dass die Strecke so eine 20-Meter-Regel auch hergeben muss. Also es geht einfach nicht, dass man auf jeder Strecke sagt, auf dieser Strecke kann man hier 20-Meter-Regel super einführen. Also wenn man jetzt die Schiedsrichter von Hawaii hier gehabt hätte, dann hätte es auf jeden Fall halt Zeitstrafen gehagelt ohne Ende. Ja, ne?
Auf jeden Fall.
Da mache ich halt den Athleten halt gar keinen Vorwurf. Aber es war halt einfach auch sehr schwierig, die 20-Meter-Regel immer einzuhalten.
Ja, das hat mich auch voll überrascht. Also ich bin auch so rangegangen und habe mir gedacht, ah geil, ich bin jetzt auch kein schlechter Radfahrer. Das ist sicher gut im Vergleich vor allem zu meinen Kurzdistanzkollegen, wenn da 20-Meter-Regel ist. Und dann kamen schon so ein paar Jungs gesagt, so, oh ja, die Strecke ist ja schon technisch mit 3 Wendepunkten und 92-Grad-Kurven. Und als Kurzdistanzler denkst du dir dann so, ja, auf 10 Kilometer 3 Wendepunkte und 92-Grad-Kurven sollen technisch sein. Aber im Rennen hat sich dann wirklich tatsächlich so angefühlt, als wäre die Strecke technisch und als würde man gar nicht so richtig dazukommen, mal sein eigenes Ding so zu fahren. Also ich habe auch gefühlt permanent nur geguckt, dass ich irgendwie den Abstand einhalte, auch dann wieder nach dem Wendepunkt antrete. Dann hatte ich persönlich ja noch das Problem, dass ich nur einen 48er Kettenblatt auf meinem Rennrad, auf meinem Zeitfahrrad hatte.
Ja, vielen Dank nochmal an Christian Trunk.
Ja, genau.
Der dich da ein bisschen eingebremst hat und uns eine Chance gegeben hat.
Ja, das war also vormontiert. Ich habe mir das ausgeliehen. An dieser Stelle auch natürlich danke dafür, dass ich es ausleihen durfte.
Aber ja, danke.
Ich hätte nicht gedacht, wo ich mir das Profil angeguckt habe, beziehungsweise wir haben auch die Strava-Daten vom Ruben C. Punkte analysiert von letztem Jahr. Und haben halt so gesehen, okay, der ist einmal 65 gefahren, ansonsten eher so auf den Bergabpassagen um die 55, 60. Das wäre schon gegangen, sag ich mal, mit 48, 10 meiner Übersetzung. Aber durch die Rennkonstellation wird es halt dann richtig schnell. Und dann muss ich mich bergab immer aufs Oberrohr legen und hoffen, dass ich den Anschluss nach vorne nicht verliere. Ich glaube, ich habe auch einen enormen Unterschied von Normalized Power zu Watt im Schnitt. Irgendwie so 50 Watt oder so. aber ja, es war auf jeden Fall interessant, mal so ein Rennen zu machen.
Also eine Strava-Auswertung sagt, es sind eher 20, oder? Warte mal. Gewichtete Leistung 331 Watt, Leistung 308.
Also ich weiß nicht, wie Strava das immer berechnet, im Zeitverrat, aber mein Wahoo.
Hattest du einen Powermeter dran?
Ich hatte einen dran, ja. Dass ich im Schnitt 295 Watt gefahren bin und Normalized Power 355.
Ja.
Genau. Und ja, gut. Also.
Ja, zum Vergleich, einfach für die Interessierten. Ich bin ja etwa 3-4 Minuten schneller gefahren, Und ich hatte halt eine Durchschnittsleistung von 366 und Strava sagt dann auf die gewichtete Leistung sind 375. Also ich bin so ein bisschen gleichmäßiger gefahren, was auch einfach daran liegt, dass ich quasi hinten aus dem Wasser gekommen bin. was mich aber da so ein bisschen wundert, ist ja, dass du bei Swift, ne, da kannst du ja über über 12 Minuten bist du irgendwann mal 450 Watt gefahren und über eine Stunde 380 oder 360, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf.
Ja, 380 waren es, glaube ich.
Im Schnitt, ne?
Ja.
Das ist ja schon ein deutlicher Unterschied. Ne? Und dann
Das
Rennen ist danach dann vorbei, aber...
Also ich muss auch wirklich sagen, ich konnte am Sonntag überhaupt nicht das fahren, was ich eigentlich fahren wollte. Es lag jetzt auch gar nicht irgendwie dran, dass ich keine guten Beine hatte oder so, sondern weil es einfach irgendwie von der Rennkonstellation so war, dass ich versucht habe, immer die 20 Meter einzuhalten und dann halt entweder überholt habe oder wieder den Abstand hergestellt habe und ich einfach total unerfahren war, was diese, also das Windschattenfahren an sich, beziehungsweise das Nicht-Windschattenfahren, also Windschattenverbot-Fahren anging. Ich hatte schon Passagen drin, wo ich mal dann mal eine, also wo es mich einfach voll genervt hat und ich dann vorbeigegangen bin und 3 Minuten mal so 480 Watt gefahren bin und dann auch ein paar Leute aus der, in Anführungszeichen, zweiten Gruppe rausgefahren habe. Aber wie gesagt, immer wenn es bergab ging, musste ich mich dann auf mein Oberrohr legen, konnte nicht betreten. Irgendwie auf dem Zeitfahrer ist es dann halt doch nochmal was anderes als auf dem Rennrad.
Ja, ich glaube, das, du musst halt dann auch einfach wissen, wann kann ich mich quasi womit von der Gruppe absetzen, ne? Also.
Genau, ja.
Und das ist ja bei dir und bei mir, wir sind ja so wahrscheinlich so etwa eine Größe, so um die 1,90 etwa. Und wahrscheinlich bist du ein paar Kilo leichter als ich. Das sind bei mir und bei dir einfach andere Situationen wie jetzt beim Freddy, der halt eher klein ist. Der kann wahrscheinlich Leute eher am Berg abhängen und wir wahrscheinlich eher bergab. Und da hast du halt nicht die richtige Übersetzung für, um jemand bergab abzuhängen.
Ja, genau. Ja, das war echt ein bisschen schade. Wie du sagst, bergab, da fühle ich mich eigentlich auch immer wohl, wenn ich viel Watt treten kann. Jetzt im Nachhinein habe ich mir auch mal überlegt, wie es gewesen wäre, wenn ich mir so zum Beispiel mich auf meinem Rennrad gesetzt hätte. Da hätte ich halt noch einen Auflieger gebraucht und das hat einfach in der kurzen Zeit her auch nicht mehr geklappt, den von Giant noch zu bekommen, weil das ja auch so ein Spezialding ist für das Propel. Da ist ja auch so ein Aerolenker, so ein flacher drauf. Aber vermutlich wäre es vielleicht sogar die bessere Wahl gewesen, wenn ich einfach mein Rennrad genommen hätte. Hohe Laufräder oder eine Scheibe hinten noch rein, hatte ich jetzt auch nicht zur Verfügung, aber das wäre wahrscheinlich gar nicht schlecht gewesen dann, dass ich einfach mich quasi wohlfühle auf dem Rad und vielleicht das Rad an sich 10 Watt langsamer ist, aber mit einer gleich oder ähnlich guten Position vielleicht mich trotzdem noch wohler fühle und mehr Watt fahren kann und dann auch schneller bin.
Ja, also klar, du sagst schon, also klar, du verlierst was durch das Rad, du gewinnst was durch die gewohnte Position. Man sagt ja, wenn die Zeitfahrposition ungewohnt ist, kann man da durchaus so 3% verlieren. Aber du wirst halt auch noch ein paar Prozent verlieren, weil halt du nicht so eine gute Aero-Position erreichen kannst auf dem Straßenrad. Ne? Das ist ja eigentlich halt der Game-Changer, also warum man halt ein Zeitfahrrad fährt, weil die Position halt einfach, weil du halt einfach eine aerodynamischere Position erreichen kannst. Die Ellbogen sind näher zusammen und so weiter, als wenn du nur einen Auflieger gefahren hättest.
Ja, das stimmt schon. Aber wenn man jetzt mal auch mal anguckt, wie der Gustav auf seinem Rad lag, dann würde ich sagen, das kommt schon relativ nah an der Zeitfahrposition. Oder was sagst du da dazu, zu seiner Position?
Ja, also das sieht durchaus schon gut aus, so vom Rücken und so weiter. Also es ist schon relativ gerade, aber ich tipp mal, selbst wenn er auf dem Zeitfahrrad sitzt, geht da auch noch deutlich was. Also
ja,
es gibt
das,
quasi
das wahrscheinlich schon.
Für mich jetzt kein Rennen, kaum ein Rennen mit Windschattenverbot, wo ich sagen würde, hier würde ich ein Rennrad fahren. Außer die Strecke ist halt sehr technisch und dann gewinnt man beim Abfahren vielleicht ein bisschen was. Ne? Also dann würde ich vielleicht noch überlegen. Und danach gab es noch einen kleinen Lauf. Der war auch, das würde ich auch sagen, der war auch sehr technisch.
Auf jeden Fall. Also, ich habe mir noch nie in meinem Leben so krasse Blasen gelaufen wie jetzt am Sonntag. Ob das jetzt an den Schuhen lag, die ich gelaufen bin, oder an den vielen Kurven, ich weiß es nicht. Aber ich bin am Montag und gestern eigentlich nur im Bett gelegen, habe meine Füße hochgelegt, weil immer wenn ich aufgestanden bin, hat es mein Fuß so gepocht und so gespannt, dass ich eigentlich eh nicht auftreten konnte. Heute ist es langsam mal besser geworden. Aber ich habe so eine richtige Fleischwunde unter meinem Fuß von den vielen Kurven und Wendepunkten auf der Laufstrecke.
Ja, also ich fand, es war ein ganz schönes Labyrinth. Ja. Klar, man musste einfach nur den Pfeilen nachlaufen, mehr oder weniger. Aber also es fing schon damit an, dass man aus der Wechselzone rauslief, aus dem Schwimmbad. Und dann ging es eigentlich, also es ging links um die Kurve, 10 Meter, und dann kam schon der erste Wendepunkt. Und dann ist man dann quasi doch wieder in die andere Richtung gelaufen. Ne? Aber ich hoffe, dass dadurch dann die Strecke gestimmt hat, was ich aber nicht sagen kann, weil nämlich bei so einem Kurs meine GPS-Uhr ja auch total den Unsinn misst.
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin am Vortag, glaube ich, mal also die Strecke mal abgelaufen, relativ locker, und da hat meine Uhr so 2,4 Kilometer angezeigt, aber ich bin den einen Wendepunkt nicht komplett ausgelaufen. Also ich würde sagen, die Strecke hat eigentlich ziemlich gut gepasst, und jetzt auch wenn ich so die Zeiten anschaue, ich denke, das passt ganz gut, vor allem eben noch mit dieser verwinkelten Strecke kann man wahrscheinlich noch mal gut paar Sekunden abziehen, die man auf einer flachen auf jeden Fall schneller wäre. Und ich glaube auch, also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber im Vornherein haben ja viele gesagt, das ist gut für die Kurzdistanzathleten, so eine verwinkelte Strecke, weil die es gewohnt sind mit vielen Wendepunkten und so. Aber ich würde fast sagen, dass wenn die Strecke jetzt flacher gewesen wäre, dann wäre sie ja eigentlich auch schneller, also ein bisschen mehr Highspeed-Strecke. Und ich glaube, das wäre mir persönlich zum Beispiel besser entgegengekommen, weil man einfach eine höhere Geschwindigkeit hätte laufen können, wo wir vielleicht mehr im Vorteil gewesen wären mit einer höheren Geschwindigkeit.
Ah, ich glaube eher, dass das so ein bisschen mit Körpergröße zusammenhängt. Also klar, also unter 3 Minuten den Kilometer fühle ich mich jetzt auch nicht mehr wohl. Aber ich glaube, Langdistanz funktioniert eigentlich schon so, dass du die Geschwindigkeit quasi einstellst. Also wir gehen ja auch hin und wieder mal auf die Bahn. Also jetzt quasi, wo eigentlich Rennen sein sollten. Also ich mindestens einmal die Woche. Und dann, wenn ich halt einfach die Geschwindigkeit einstellen muss, das funktioniert eigentlich ganz gut. Aber wenn ich quasi nach jeder Kurve die Geschwindigkeit neu einstellen muss, das ist halt schon total ungewohnt.
Ja, das stimmt. Also für Großathleten sicherlich mehr von Nachteil oder ja auch immer ein bisschen Gewicht wahrscheinlich. Aber so der Gustav ist da bestimmt ein bisschen auch prädestiniert mit seinen 1,80, der ist ja wirklich nicht groß. Und der hat ja innerhalb von 2 Schritten mit seiner Power wieder die Geschwindigkeit nach jeder Kurve und nach jedem Turn.
Ja, und du hast auch gedacht, also auf der letzten Runde, da holst du mich noch, also hast du lange gedacht. Und das hatte ich quasi letzte Woche auch schon. Also Philipp Balke, der letzte Woche da war, beziehungsweise vor 2 Wochen, hat auch gesagt, ja, dass du mich nochmal überholst, das hätte ich auch nicht geklappt. Also irgendwie keiner traut mir läufermäßig mehr was zu. Und das ist quasi auch so meine Motivation, im Moment quasi wieder zu sowas wie einer Laufstärke zu kommen. Es gibt ja quasi diesen Nimbus von Jan Frodeno, da traut sich eigentlich keiner, den irgendwie anzugreifen, richtig, weil jeder weiß, der ist doch besser. Also ganz so schlimm muss nicht sein. Also es muss hier keine Angst vor mir haben. Aber dass hier alle glauben, ich könne nicht laufen, das zehrt. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall was mich im Winter wieder vorantreibt. Vor allen Dingen, wo ich jetzt quasi das ganze Jahr halbwegs verletzungsfrei durch die Saison gekommen bin.
Das hört sich auch gut an. Aber ich muss sagen, ich habe mir das nur auch gedacht, dass ich dich noch bekomme auf den. Also muss dazu sagen, im Kontext, du hast mich ja beim Radfahren überholt. Und beim Laufen kam ich kontinuierlich näher und habe dich dann auch schon direkt vor mir gesehen. Ich glaube, so auf 10 Sekunden oder so war ich dran, hat mir mal mein Trainer zugerufen. Da lagst du, glaube ich, auf Platz 8 und ich auf Platz 9 zu dem Zeitpunkt. Und dann in der letzten Runde hast du auch nochmal starke letzte Runde hier gezündet und bei mir ging gar nichts mehr. Also ich konnte gerade noch die Geschwindigkeit halten und war froh, dass ich ins Ziel gekommen bin. Und da hast du dann nochmal ordentlich Abstand rausgelaufen.
Ja, also vielleicht noch so 2-3 Worte zu meinem eigenen Rennen. Also da ich eigentlich Luxemburg machen wollte in 3 Wochen, das gestern abgesagt wurde.
Ja, das habe ich jetzt auch schon bekommen.
Scheiße. Habe ich nicht voll getapert, sondern war halt schon halbwegs erholt, aber jetzt nicht voll. Und habe das eigentlich nur gemacht, um mir halt so ein bisschen Selbstvertrauen wiederzuholen, weil daran hapert es im Moment. Und am Dienstag habe ich extra nochmal eine Leistungsdiagnostik gemacht, damit ich zumindest mal weiß, dass die Werte passen. Und die Werte passen momentan. Und deswegen war mir schon klar, es muss irgendwie umsetzen. Ich hatte eigentlich die ganze Zeit beim Schwimmen so ein ziemlich schlechtes Gefühl. Die Zeit war für mich aber eigentlich ganz gut. Aber wenn man halt schon nach 700 Meter von Cedric Osterholt überholt wird, dann überrundet wird, dann das trägt jetzt eigentlich auch nicht so zum guten Gefühl bei. Und die Geschwindigkeit, die ich beim Rad gefahren bin, die habe ich einfach nach dem Leistungstest vom Dienstag eingestellt. Und war einfach klar, dass ich das mehr oder weniger fahren konnte. Und ich dachte auch, ich hätte die Bestzeit quasi unter Kontrolle. Das war quasi ja meine einzige Chance, was Zählbares mitzunehmen. Ja. Also ein bisschen Geld. Aber Freddy ist halt irgendwie in meiner Rechnung, muss der besser geschwommen sein. Also er ist halt nicht optimal geschwommen und hat in der letzten Runde halt dann doch nochmal angetreten und hat dann halt einfach verdient die Prämie geholt. Und ich meine, darum geht's ja auch nicht. Eigentlich will ich ja insgesamt gut sein, also relativ gut sein. Das habe ich ja dann auch halbwegs geschafft mit einem relativ soliden Lauf. Und dann konnte ich halt die letzten 500 beziehungsweise letzten Kilometer, war eigentlich klar, da passiert nichts mehr, und habe dann halt so ein bisschen, konnte da ein bisschen austrudeln lassen und war halt dann ganz also relativ glücklich im Ziel, muss ich sagen. Während du da ganz, ganz schön gepumpt hast. Du musstest, glaube ich, dich nochmal erwehren auf den letzten Metern.
Ja, ich habe, also du hattest ja mit dem einen Osterholt-Bruder auf deiner Bahn quasi zu tun, und ich bin dann gegen den Jonas Osterholt im Laufen nochmal angetreten sozusagen. Also ich habe ihn am Anfang eigentlich immer weiter distanziert auf den ersten zwei, drei Runden. Und am Ende kam er dann auf einmal nochmal, und ich habe versucht gegenzuhalten, aber hatte auch eigentlich dann keine Chance, da noch mitzugehen, und war dann im Ziel echt richtig fertig und musste auch erstmal so, ja, klarkommen, dass ich mich jetzt nicht gleich übergebe und da irgendwie abschmier. Aber war dann im Endeffekt echt ein ganz cooles Rennen.
Ja, auf jeden Fall. Und dann würde ich das quasi zu unserem Rennen abschließen. Es gab ja noch so ein paar kritische Stimmen zu dem Rennen.
Dafür habe ich mir jetzt Christian Kramer hier live zugeschaltet. Christian Kramer, kurz ein paar Worte zu dir. Du warst mal Top 20 in Hawaii und hast auch eine Zeit von unter 8 Stunden auf der Langdistanz stehen, damals in Österreich aufgestellt. Und mit 8 anderen Profiathleten hast du einen offenen Brief zu dem zum Rennen geschrieben, zum Pushing Limits Race. Magst du kurz mal deine Kritik am Rennen oder das, was der offene Brief enthält, hier nochmal kurz darlegen?
Ja, erstmal vielen Dank dafür, dass wir die Möglichkeit haben, so von jemandem, der gestartet ist, zu jemandem, der nicht gestartet ist, aber ich hätte auch gar nicht starten wollen, um das mal von vornherein zu sagen. Ich hoffe, dass ich da zumindest leicht unabhängig bin. Ich hatte einen anderen Plan. Ja, wie es dazu kam, war, dass der Hauptkritikpunkt in dem Brief ist einfach die Intransparenz, wie das Starterfeld zustande gekommen ist. Und daran haben sich halt viele gestört, weil viele nicht nachvollziehen konnten, wie man dann die Chance hat, auf so eine Startliste draufzukommen.
Also ich habe so drei sachliche Punkte, die ich ansprechen will.
Ja, gerne.
Und unsachliche Dinge lasse ich erstmal weg. Also womit ich ganz klar auch ein Problem habe, ist zurzeit, wie das mit dem Preisgeld von der PTO läuft, dass man sich quasi eine Woche vorher überlegt, beim Rennen X oder Y können wir Preisgeld verteilen, und dann wird da Preisgeld dann ausgeschrieben und man hat meistens gar nicht mehr die Chance, sich dort irgendwie anzumelden, ne? Also da bin ich auf jeden Fall bei dir. Ich denke, das ist halt, das hast du zwar jetzt noch nicht gesagt, aber es stand ja quasi auch in dem offenen Brief. Ich finde weder, dass das halt die Aufgabe der PTO ist, bei irgendwelchen Rennen Preisgeldern auszuschämen, also von der Triathlon-Profi-Gewerkschaft, wenn die doch denken, das ist eine Aufgabe von denen, dann sollte es vielleicht auch so sein, dass man seine Entscheidung, ob man bei irgendeinem Rennen startet, auch danach treffen kann. Und nicht, wenn quasi alles schon zu ist, dann entscheiden, oder gibt's ja, jetzt können wir hier noch Preisgeld ausschütten.
Ja, ganz genau. Also das ist halt auch das, was ich auch kritisch sehe. Und also ich bin sowieso nicht einer der größten Freunde von der PTO. Denke aber, dass die jetzt, was diese Preisgeldausschüttung an sich beabsichtigen, da Preisgeld zur Verfügung zu stellen in einem für alle sehr, sehr schwierigen Jahr, ist, denke ich, schon sehr, sehr lobenswert, dass das oftmals dann sehr, sehr kurzfristig ist, wie zum Beispiel jetzt selbst das Rennen in England, was stattgefunden hat, oder jetzt die spanischen Rennen, die jetzt auf der Liste auf einmal stehen, ist ja auch teilweise so, dass man gar nicht mehr draufkommt, selbst wenn man kurz davor eine E-Mail im Postfach hat und man sich noch melden wollte. Also da müsste vielleicht auch insgesamt die PTO sagen, wenn sie da Geld zur Verfügung stellt, dass zumindest ein Slot von 10 Leuten, die vielleicht es irgendwie sich organisieren können, nach England oder Spanien zu fahren, falls es überhaupt die aktuelle Lage zulässt, dass die starten können.
Ja, also wie gesagt, das ist ja schon irgendwie eine Entscheidungsgrundlage, ob du bei Rennen X oder Y startest und dann oder wie viel Preisgeld es da gibt. Und dann ist halt einfach blöd, wenn man sich halt schon für irgendwas entscheidet, obwohl man halt nicht weiß, ob wie das Preisgeld dann da sein wird. Zudem, was dann ein eigentlicher Anfangskritikpunkt war, dass die Startfeldzusammensetzung nicht transparent war. Das ist halt, also ich meine, du bist ja auch schon ein paar Tage dabei, du weißt ja so halbwegs, wie das Geschäft funktioniert und du kennst auch die Leute. Ich kann dir einfach mal erzählen, wie es so bei mir war, und zwar vor 5 Wochen oder so war ich im Trainingslager mit Nils Frommold und Patrick in St. Moritz, und dann habe ich halt gehört, dass in Ratingen dieses Rennen ist, und die Grundlage war immer, dass es quasi ein kleines lokales Rennen ist.
Ja.
Es war um die Ecke, es war eine olympische Distanz, die tut nicht weh, und ich wusste sowieso nicht, dass da wie die Rennen in Zukunft sein werden, ne? Also ob es da quasi irgendwelche Rennen gibt, und ich habe mir gedacht, ja, besser irgendwo eine olympische Distanz machen, als überhaupt kein Rennen zu machen. Und ich hatte halt auch Lust, mit Nils und so zu starten. Da hieß es halt noch, ja, das Einzige, was wir quasi zur Verfügung stellen, ist quasi das Rennen.
Ja.
Wir haben ein Kontingent von, ich weiß nicht, ob es damals noch 8 Männer waren oder 16. Ne? Mhm. Also alles andere, was dann halt danach gekommen ist, das ist dann halt quasi erst danach daraus entstanden, dass sich irgendwelche Leute quasi bereit erklärt haben, da zu starten. Ja.
Ja.
Und ich glaube, wenn man halt dann in dieser Situation von den Leuten, die da die Entscheidung getroffen haben, ist, dann hätte man in allen Situationen ähnlich entschieden, wie es jetzt entschieden worden ist. Also die Frage, die dann danach kam, ja, wie sieht's denn aus? Jetzt haben wir hier Kienle, jetzt haben wir hier Stein. Da wollen wir irgendwie, ja, eine Live-Übertragung wäre schon geil. Ja, okay, dann stellen wir eine Live-Übertragung zustande. Dann haben sich die Sponsoren von uns überlegt, ja, wenn ihr eine Live-Übertragung stellt, ja, dann wollen wir auch irgendwie dabei sein, ne? Mhm. Und würde ich halt auch nicht sagen, ja, euch können wir jetzt halt da auch nicht gebrauchen, ne? Kam offensichtlich dann irgendwann Bestzeit oder was weiß ich und hat gesagt, es gibt eine Prämie für Bikesplit. Und da hätte ich jetzt auch gesagt, ja, damit habe ich am Anfang jetzt auch nicht gerechnet, aber.
Ist verlockend, ja, für jemanden wie dich.
Ist jetzt halt, hätte ich jetzt, sagen wir mal, als Veranstalter jetzt auch nicht Nein gesagt. Ne? Ja, also ich finde halt, wenn man halt so den Ablauf, also wenn man sich das halt vorstellt, wie das abgelaufen ist, dann gibt es halt an wenigen Stellen Punkte, wo ich sagen würde, das hätte ich jetzt persönlich anders entschieden. Und ich meine, du machst ja auch schon seit 15 Triathlon, ja. Und weißt ja halt auch, wie das läuft. Und dann finde ich, dann ist es halt schon klar, dass das Ergebnis klingt auf den ersten Blick ein bisschen unglücklich, aber dass es halt einfach nur mal 24 Plätze am Ende dann gab und die dann irgendwann schon besetzt waren mit irgendwelchen Leuten, die man mochte, die jemand anders kannten, das finde ich, das dann zwar einfach zu kritisieren, aber ich finde es halt ein bisschen zu einfach.
Okay, aber wenn zum Beispiel du hast deinen Podcast mit Markus Tomschke eine Woche vor Davos aufgenommen, da hättest du ihm doch theoretisch sagen können, du Markus, da findet ein Rennen statt, da ist vielleicht geplant ein Livestream, melde dich doch mal beim Niklas. Da hätte zumindest Niklas sagen können, du, wir sind voll. Aus welchen Gründen auch immer. Was ja auch legitim gewesen wäre. Aber was mir so ein bisschen auch nebenher aufstößt, dass alle gerade dieses Jahr immer betont haben, es geht um Solidarität für alle.
Ja.
Und gerade wenn man sich kennt, und sei es jetzt über fünf Ecken, ich meine, du hast mir jetzt auch fix auf Instagram eine Nachricht geschrieben, ich verlange jetzt gar nicht, dass du jetzt in der Bringschuld bist, mir Bescheid zu sagen, dass das Rennen stattfindet. Aber gerade die Leute, mit denen man schon mal irgendwie enger zu tun hatte, sei es jetzt in der Freiburger Connection oder, dann da mal so eine Information durchstecken, meldet euch doch mal bei dem und dem. Wenn der dann immer noch Nein sagt, dann kann ich mich nicht beschweren, dass ich gar nichts davon gewusst habe. Aber dass sie, kurz vorher die E-Mail rauskommt, dass es ein Einladungsrennen ist, das ist halt so das, was mir persönlich auch aufstößt, weißt du, ich meine?
Ja, okay, also das ist eher so Kritik an anderen Triathleten, also quasi an uns, also an mir jetzt oder an wem, der da auch immer gestartet ist, dass wir quasi den anderen nichts gesagt haben. Kann ich nachvollziehen, finde ich auch eine berechtigte Kritik, aber ich bin normalerweise auch eher einer, der so schlecht informiert ist und daher wundert es mich eigentlich, dass quasi, also Kalle zum Beispiel, der weiß eigentlich alles.
Ne? Er hat es definitiv nicht gewusst.
Ja, und Markus kennt ja auch ein paar Leute. Also es wundert mich halt schon, dass quasi das halt nicht so, dass es das quasi nicht so die Runde gemacht hat. Ja, das kann ich auf jeden Fall, das kann ich schon nachvollziehen, dass das quasi einen stört, dass man da sich, denke ich, vor den Kopf gestoßen fühlt, wieso habe ich das nicht erfahren, irgendwie so über Hörensagen. Aber das ist ja quasi schon so, wie im Triathlon halt einfach viel funktioniert, ne? Also so funktioniert, wie du irgendwie an schnelle Reifen kommst, so funktioniert, wie du an Sponsorenverträge kommst.
Also das ist ja auch, ich finde das einfach bloß schade. Ich meine, du bist mit Sicherheit egoistisch und ich bin auch wahnsinnig egoistisch, wenn es jetzt um mich geht. Aber dann soll man verdammt nochmal zu diesem Egoismus auch stehen. Und ich habe auch kein Problem damit, wenn das ein Einladungsrennen ist, weil dann ist es halt so. Und es sind zu Recht auch die Leute von gewesen, die da leistungsmäßig dabei waren. Aber es hat sich ja zumindest auch, hat ja funktioniert, Jungs aus der Bundesliga einzuladen, die ja wahrscheinlich auch eher überrascht waren und auch froh waren, bei dem Rennen starten zu können. Und dadurch, dass die Jungs von Pushing Limits das Ding nun mal aufgezogen haben, ist es halt auch, dass die in dem Moment in der Verantwortung stehen und auch halt dann leider Gottes die Kritik aushalten müssen. Ich will ja jetzt gar nicht euch insgesamt oder dass wir uns untereinander bekriegen, sondern die Jungs stehen dann halt mit ihrem Namen davor, sagen, wir machen das Rennen, was ja wahnsinnig gut geworden ist, so insgesamt. Aber dann muss man sich halt auch leider Gottes der Kritik stellen, dass das irgendwie vom Hörensagen zustande kam.
Ja, aber es kam ja, um vielleicht nochmal den Schritt zurückzugehen, es kam ja quasi von Hörensagen so zustande, dass wir Bock gehabt haben, in Ratingen vor 5 Wochen zu starten. Also, ne, dass wir quasi 8 oder 16 Leute waren, die sich überlegt haben, wir versuchen irgendwo eine olympische Distanz aufzuziehen. Und dass das halt dann groß geworden ist, ist halt dann erst so der nächste Schritt danach. Ne?
Ja. Aber was zum Beispiel auch, meiner Meinung nach, da wär das nie zu diesem offenen Brief gekommen, als der Fabian Rahn, der erst auf der Startliste stand, der hat ihn abgesagt, krankheitsbedingt. Dass dann keiner zumindest auch mal über den Schatten gesprungen ist, selbst wenn da schon was gebrodelt hat, anstatt ihn gesagt hätten, auch öffentlich, Christian, Alex, Markus und alle anderen, die mit draufstehen, hier ist ein Startplatz, wollt ihr den haben? Dann hätten wir uns bloß untereinander einig sein müssen und dann wäre die ganze Nummer gelaufen gewesen. Aber das hat halt auch irgendwie keiner geschafft, da dann über den Schatten zu springen und zu sagen, hier, Markus Herbst, wir haben, warum auch immer, noch einen freien Startplatz bekommen, du kannst starten.
Ja, ich glaube, also jetzt ohne da der Veranstalter zu sein, gab es da halt auch schon eine Liste von Leuten,
ja, ich weiß, das ist auch nicht, ist auch okay. Wollen, ne?
Ja.
Aber gerade in dem Standpunkt, wenn du schon weißt, dass es da Kritik gibt, also klar muss man es dann denen auch erklären, der danach gerückt ist, der wäre vielleicht auch enttäuscht gewesen und auch zu Recht. Ich weiß, dass das super schwierig ist. Und wir haben ja jetzt auch schon mit Niklas telefoniert und so weiter und so fort. Und sind auch bestrebt, ich will das auch nicht um Gottes Willen weiter eskalieren zu lassen, sondern dass das, wenn das irgendwie erfolgreich war, dann trotzdem für alle, trotz der Kritik, dass man sich an den Tisch setzt, nochmal in die Augen sieht, vielleicht auch von mir aus nochmal sagt, das und das war scheiße, dass das jeder sagen kann, aber dass man dann gemeinsam überlegt, wie man es besser machen kann, weißt du?
Ja, um es halt nochmal, um zumindest mal meinen Standpunkt auf den Punkt zu bringen, ich kann nachvollziehen, wenn man halt das quasi in der Rennwoche zum ersten Mal hört, dass man sich dann überlegt, wieso habe ich davon nichts erfahren?
Ja.
Dass das eine schwierige Situation ist. Aber um nochmal meinen Punkt zu bringen, dass wie das Ganze halt quasi entstanden ist aus quasi einem Dorftriathlon, wo es plötzlich ein Profifeld gab und dass dann halt einfach viele Entscheidungen dann so getroffen werden mussten, weil die vordere Entscheidung halt schon eine andere war, ne? Weil wir halt schon, man hatte halt einen Dorftriathlon, sagen wir mal, plötzlich ein Profifeld hatte. Und das Profifeld war dann plötzlich so gut, dass sich jemand anderes dafür interessiert hat. Wurde es halt dann so groß, dass quasi alle Leute ein Interesse daran hatten, dem man dann nicht mehr hundertprozentig gerecht werden konnte.
Ja, also ich kann das in gewisser Hinsicht nachvollziehen, dass wenn diese Lawine, die dann einmal losgetreten wurde, lässt sich halt dann ganz schwer aufhalten und dann irgendwie alle glücklich machen geht sowieso nicht. Aber es ist halt, was hättest du jetzt zum Beispiel gemacht, wenn das Gleiche andersrum gewesen wäre und du hättest auch nichts davon gewusst und eine Woche vorher wird dir gesagt, beim Leipzig-Triathlon gibt es übrigens für den Sieger 3.000 Euro Preisgeld. Aber Boris ist definitiv nicht dabei.
Naja, also zu diesem PTO-Dings habe ich schon gesagt, dass ich das sowieso ziemlich unglücklich finde. Also dass ich halt nicht irgendwo in Großbritannien auf einmal starten kann oder es auf einmal Preisgeld gibt. Auf der anderen Seite kam ich ja letztlich auch fürs Preisgeld nicht in Frage und das war halt auch nur ein Rennen, weil ich halt Bock drauf hatte und natürlich meinen Sponsoren auch irgendwie was bieten will. Und das war jetzt sicherlich nicht das A-Rennen, aber ich habe natürlich gerade erfahren, dass Luxemburg abgesagt wurde. Von daher tut es jetzt gerade schon ziemlich gut, da gestartet zu sein. Ja, ich kann schon verstehen, dass es vielleicht nicht die Supersituation ist, aber ich kann auch verstehen, wenn ich irgendwo nicht dabei bin. Ne? Ich beschwere mich ja auch nicht, wenn Frodo 18 Mal irgendwo auf der Titelseite ist und ich nicht, sondern das ist halt irgendwie, sind halt schon irgendwie die Entscheidung von dem, der es ausrichtet oder der die Zeitung rausbringt. Ne? Sondern die Leute, die da haben, mehr oder weniger wollen, die sind halt dann da.
Ja, aber bei der PTO ist halt scheinbar nicht so klar kommuniziert worden, dass es halt um Einladungsrennen handelt, was halt auch zu ist, wo sich dann so ein bisschen die Katze in den Schwanz beißt. Vielleicht haben die auch nicht von sich aus nochmal ganz genau nachgefragt oder keine Ahnung, aber ich denke, dass dort einfach der Fehler gemacht wurde, das Rennen vorzustellen mit einem sehr, sehr gut besetzten Starterfeld für die kurze der Zeit, die da zusammengekommen ist. Und dann nimmt man halt wahrscheinlich, ich will da auch keine böse Absicht unterstellen, aber das ist halt, wenn du dann in der Verantwortung bist, musst du einfach auch mal vielleicht um die Ecke denken, ob das dann auch im Nachgang vielleicht bei aller Euphorie trotzdem okay ist. Weißt du, wie ich meine?
Ja, aber es hätten ja sowieso nicht mehr Leute starten können. Also
es war, ja, ich weiß, es war zu.
Es gab nur 24 Plätze. Irgendwer hätte sowieso in die Röhre geschaut. Und klar, natürlich ist das dann willkürlich, aber ob es jetzt unbedingt besser ist, wenn man es auslost, ist halt auch die Frage. Aber ich glaube, wir haben alle unsere Punkte gemacht und ich gebe dir beim Preisgeld recht, gebe dir auch recht, dass wir untereinander hätten besser kommunizieren müssen. Aber ich denke halt immer noch, dass so wie es quasi entstanden ist, dass dass viele Entscheidungen halt einfach nachvollziehbar waren und dass man sich dann am Ende, und das ist so ein bisschen das, wo ich mich halt persönlich angegriffen gefühlt habe oder was ich dir mehr oder weniger vorwerfe, dass man sich dann halt hinstellt und sagt, ja, schaut doch mal, da ist ein Punkt, der ist jetzt nicht optimal fair. Und das finde ich halt einfach, in Anbetracht dessen, dass du weißt, wie es im Triathlon läuft, finde ich schon ein bisschen, ja.
Ich weiß, was du meinst, aber es wurde ja auch nie irgendwie nach außen kommuniziert, für alle öffentlich, dass das auch mehr als unglücklich gelaufen ist und Also weißt du, ich meine, das ist halt, wie die Entscheidungen zustande gekommen sind, da wurde man halt vor vollendete Tatsachen gestellt und man fühlt sich dann einfach vor den Kopf gestoßen. Und gerade ohne den Jungs jetzt von Pushing Limits zu nahe zu treten, aber es ist ja auch ganz, ganz oft so gewesen in ganz vielen anderen Statements, dass oft auch zu Recht kritisiert wurde, beim Thema Chancengleichheit und so weiter und so fort. Und dass es dann, wo es um Chancengleichheit geht, halt aufgrund der Sache, die losgetreten wurde, dann halt keine Chancengleichheit mehr da ist. Das ist halt so, was schade ist. Also ich kann die Entscheidungswege schon nachvollziehen. So ist es jetzt nicht. Aber es ist trotzdem, es ist ja auch als Denkanstoß gemeint, dass man vielleicht dann doch mal noch mal einmal mehr die Euphorie beiseite nimmt und das Ganze nüchtern betrachtet und dann nochmal andere mit ins Boot holt. Weißt du, ich meine, also es sollte ja auch keine Kritik an euch Athleten sein. Das Letzte, was wir jetzt wollten, dass das Rennen vielleicht nicht stattfindet. Es gab auch Überlegungen, ob das schon Samstag online geht. Stell dir mal vor, der Wettkampf wäre dann, also da hätten wir uns ja selber ins Bein geschossen. Das sollte ja auch gar nicht so der Fall sein. Weißt du, ich meine?
Ja, schon berechtigt, dass wenn man halt länger, wenn man quasi weder unter Zeitdruck steht, wenn man nicht ein Rennen quasi anfangs anders geplant hat, aber wenn man quasi von Anfang an sagt, das wird hier ein Profirennen, da haben wir eine Live-Übertragung, da haben wir das, dann sollte das offen kommunizierter werden, dass man sich quasi dafür in irgendeiner Form bewerben kann. Und ich glaube, das wird es halt auch in Zukunft geben. Und ich glaube, das ist was ihr auf jeden Fall damit erreicht habt, oder?
Ja, also es wäre wunderschön, wenn das dann genauso kommt. Und ich glaube auch, wie gesagt, Niklas hat auch nochmal betont in einem persönlichen Gespräch, dass das Tischtuch trotz der Kritik auf keinen Fall zerschnitten ist, was ich bloß sehr begrüßen kann. Und wie gesagt, hoffe, dass wir uns auf jeden Fall dieses Jahr nochmal irgendwie zusammensetzen in einer größeren Runde und dann einfach nochmal Ideen austauscht und dann einfach schaut, falls das nächstes Jahr nötig sein sollte, wie das vielleicht für alle noch besser laufen kann, aber auch zu wissen, dass du nicht alle glücklich machen kannst. Also die Illusion habe ich gar nicht.
Ja, ich würde sagen, dann haben wir jetzt quasi deinen Standpunkt gehört. Ich konnte quasi meinen auch nochmal kurz darlegen. Vielen Dank.
Ich danke dir.
Wie läuft das eigentlich in der Super League? Also wie funktioniert da die Qualifikation oder wie wird da entschieden, wer da startet?
Ja, also das ist eben auch, wie gesagt, kein Verband, also keine Verbandsinstitution, sondern eine Privatorganisation, vor allem halt mit dem Chris McCormick als Kopf der Bande sozusagen. Und da wurden halt am Anfang, also ich weiß inzwischen gar nicht, ich glaube 2016 war das erste Event auf Hamilton Island. Da wurden halt damals so die besten Triathleten eingeladen von der Kurzdistanz und von der Langdistanz. Aber das ist ja auch, man kann jetzt nicht sagen, wer ist der Beste. Also es wurde jetzt nicht gesagt, die Top 10 von Hawaii und die Top 10 von der ITU WTS-Serie dürfen kommen, sondern ging dann natürlich auch über Kontakte und wurde gefragt, ja, hast du Zeit? Okay, wenn einer abgesagt hat, wurde vielleicht noch jemand anders gefragt. Aber letztendlich gibt es auch für die Super League keine Nominierungskriterien oder gleichen Chancen für alle, sondern es ist einfach so ein bisschen, ja, in meinem Fall, ich habe mich über die Junioren sozusagen etabliert oder gezeigt, wurde daraufhin dann angesprochen. Es wird auch eben oft aus der WTS-Serie werden Athleten rekrutiert, wenn aber die alte Garde von der Super League sozusagen, wenn da halt mal jemand nicht kann, wird jemand anders gefragt, aber eigentlich, wenn so die Alteingesessenen sagen, dass sie starten können und starten wollen, dann wären wahrscheinlich auch immer die bevorzugt. Also das ist auch nicht so ganz einfach und fair und transparent nach außen hin, wer da nominiert wird. Aber ich finde mal so, oder ich sag mal so, es sind auf jeden Fall mit die Besten dabei. Und wenn die Besten von der Kurzdistanz Ansprüche drauf melden würden, dass sie da auch starten wollen, dann würden die da auch reinkommen. Also eigentlich jeder von den Top-Leuten in der Kurzdistanz, der Erfolge im WTS hat oder Podium oder Top-5-Erfolge und der eben Ambitionen hat, bei der Super League zu starten, der kommt mit Chris McCormick eben ins Gespräch und wird dann auch einen Wettkampf starten dürfen. Und wenn es dann eben auch klappt, ich glaube, so auch menschlich gesehen, die legen da auch viel Wert drauf, dass die Person halt dann viel für die Super League an sich macht. Die sind ja eben auch vor Ort immer aktiv in Schulen oder machen ein Event mit der Regierung in Malta zum Beispiel. Also versuchen ja so ein bisschen was zurückzugeben und auch für den Tourismus vor Ort was zu tun oder für die Kinder in Schulen dort. Wenn man eben sich da an Aktionen beteiligt, dann wird es natürlich auch gern gesehen und derjenige wird vielleicht wieder eingeladen. Also
ja, dann musst du denen dann mal den Link hier zu schicken. Da hast du quasi jetzt ja schon wieder ein Bewerbungsschreiben hier abgeliefert.
Ja, genau. Also mal sehen für nächstes Jahr, vielleicht geht wieder was.
Ja, also man kann es quasi auf drei Punkte zusammenfassen. Also es geht schon irgendwie nach Leistung. Also wer wirklich gut ist, ist auch in der Regel dabei. Dann geht es auch so ein bisschen, wer kann quasi eine Show liefern. Also am Anfang waren ja quasi auch Langdistanzler mal dabei, damit man halt einfach den Namen hat. Aber die waren mehr oder weniger ja nicht so wirklich konkurrenzfähig in den Formaten, weil die doch so super kurz waren. Ich meine, es gab ja auch immer nach Hawaii dann noch mal dieses Format auf irgendeiner Südseeinsel. Da waren die Langdistanzler jetzt nicht so total chancenlos, weil die Renndistanz ein bisschen länger war, ne?
Das war der Island House Tree, oder?
Ja, genau.
Ja.
Und der dritte Punkt ist halt, man muss sich halt ganz nett verhalten.
Genau. Ja, also um da noch kurz einzuhaken, das ist sicherlich so auch, wie das dann vermarktet werden kann. Also bei mir war halt auch einfach so ein bisschen die Story dahinter, dass ich in Jersey das Profirennen nicht starten konnte, weil ich mir das nicht zugetraut habe von der Belastbarkeit, weil ja eben am Samstag schon zwei Rennen waren und am Sonntag habe ich ja gesagt, ich starte nicht und dafür durfte ich dann nach Malta. Und dann konnten die das dann eben in Malta so ein bisschen vermarkten, so okay, der hat sich mal beim Laufen das Schienbein gebrochen, weil er zu viel gelaufen ist, ist es einfach durchgebrochen und konnten das dann da so ein bisschen pushen damit. Und da gab es dann quasi so ein bisschen Wiedererkennungswert für mich in meinem weißen Anzug als Junior. So, ja, das ist der in Jersey überraschenderweise sich fürs Finale qualifiziert hat. Und ja, da ist es natürlich auch so, dass wenn du so denen eine Story lieferst, dann machen sie da auch gerne was draus. Also
ja.
Ist natürlich nicht auch ganz ohne Hintergedanken von der Superliga aus.
Ja. Am Wochenende habe ich auch gemerkt, dass so zwischen Kurzes- und Langdistanzler so ein paar Unterschiede gibt. Wir haben ja schon gesehen, dass es ganz offensichtlich ja im Training große Unterschiede gibt, die sich dann im Wettkampf auswirken, aber auch so an der Herangehensweise. Und zwar Caro Lehrieder war zum Beispiel am Rennmorgen laufen. Ne? Ist jetzt keine Kurzdistanzlerin, aber die hat gesagt, das machen die Kurzdistanzler so, wenn da ein Rennen am Nachmittag ist. Käme ich nie auf die Idee. Machst du das auch? Also ich will quasi so eine Art, es gibt ja so eine Art Radknicke, ne? Also
ja.
Socken müssen weiß sein eigentlich und lange Socken sind für Männer, kurz für Frauen. Ich hätte gerne mal so einen Triathlon-Knicke.
Ah, okay. Ja, das gehört auf jeden Fall mit dazu. Also ich war auch laufen mit meinen Jungs aus Nürnberg. Die Norweger waren auch dabei, beide. Ich würde mal sagen, daher, weil die meisten Rennen auf der Kurzdistanz nicht in der Früh sind, sondern eher später. Also jetzt in Ratingen war das so ein kritischer Punkt, sage ich mal 14.30 Uhr. Ich würde sagen, es entscheidet sich ungefähr so, wenn der Wettkampf vor 12 Uhr ist, dann geht man nicht einlaufen in der Früh vorm Frühstück, sondern erst vorm Wettkampf. Aber wenn es später ist als 12 Uhr, dann ist so ein Auftaktlauf nicht schlecht, weil man halt dann einfach aktivierter ist. Also ich spreche jetzt mal für mich, ich bin dann aktivierter, mache dann vor dem Wettkampf an sich meistens nur noch eine kleine Aktivierung mit irgendwelchen Steigerungen oder so ein bisschen Gymnastik, also ja, so ein paar Lauf-ABC-Übungen und schwimme mich dann lieber nochmal kurz ein. Aber das Laufen in der Früh können wir auf jeden Fall mit aufnehmen.
Ich war halt froh, dass ich ausschlafen konnte. Das passiert aber mir nicht so oft. Und das habe ich dann halt auch quasi auch gemacht. Dann kommt quasi das Erwärmen vor dem Rennen. Und das mache ich eigentlich nur, weil ich vor dem Rennen auf jeden Fall nochmal auf Toilette muss.
Ne? Ja.
Aber bei euch ist das schon so, also das nehmt ihr schon ernst.
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, da ist ja auch, also ist ja klar, objektiv gesehen klar, warum das so ist, weil du kannst ja mit einer Kurzdistanz, sagen wir mal, wenn es ein Sprintrennen ist oder olympische Distanz, eigentlich egal, der Startschuss fällt und du musst halt voll da sein. Also du musst richtig warm sein, der Puls muss am besten schon mal oben gewesen sein, weil du halt am besten unter einer Minute die ersten 100 anschwimmst, damit du auf dem Weg zur ersten Boje nicht gleich schon abgeschlagen bist, sondern halt, wenn möglich, in der ersten Radgruppe oder der ersten Schwimmgruppe sozusagen das Wasser verlässt, damit du noch Chancen hast, das Rennen auch zu gewinnen oder vorne mit dabei zu sein. Das heißt, es geht halt, der Startschuss fällt und es geht voll los mit einem Sprint eigentlich, mehr oder weniger. Und ich denke mal, bei euch ist es, wenn man sich Hawaii anguckt oder so, mache ich auch immer natürlich, da macht es ja keinen Sinn, irgendwie um die ersten Meter zur Boje zu sprinten, weil der Weg erstens lang ist, also zur ersten Boje. Da kann sich das ja wahrscheinlich schon komplett sortieren nach den Schwimmstärken. Da wird wahrscheinlich auch nicht so viel geprügelt wie bei uns, weil dann einfach die Strecken länger sind, das auseinandergezogen ist und da nicht die Notwendigkeit besteht, irgendwie voll loszufeuern.
Ja. Ein weiterer Unterschied ist wahrscheinlich auch, dass ihr keine Uhr im Rennen tragt. Ne? Also ich habe das auch mal ausprobiert, aber ich bin immer so, also da brauchst du ja, also wir Langdistanzler brauchen ja dann schon einen Support, weil da muss uns ja jemand ständig sagen, wie viel Uhr es ist. Und bei euch ist es so, ihr macht euch zusammen warm, der Trainer ist quasi dann dabei. Also es, also Uhr im Rennen, No-Go.
Nee, genau, auf jeden Fall. Also,
aber du hast dann ja auch quasi keine Leistungsdaten sozusagen. Klar, du hast...
Also am Rad habe ich schon einen Radcomputer, mein Wahoo natürlich, mit Wattmessung. Würde ich aber auch sagen, es ist nicht unbedingt notwendig, weil du bist halt in der Gruppe, klar, wenn du irgendwas probierst, also ich habe schon auch mal ab und zu mal so Bock oder es lohnt sich auch ab und zu mal irgendwie auszureißen und versuchen wegzufahren. Da ist dann schon so ein Leistungsmesser schon nicht schlecht, aber an sich in der Gruppe, du musst die vielen Wendepunkte und Antritte musst du in der Gruppe eh mitgehen. Da hast du eigentlich nicht die Möglichkeit zu sagen, oh, jetzt hier über 1000 Watt, nee, das ist mir zu viel, da mache ich nicht mit, Jungs. Da musst du halt mit. Und auch so in der Gruppe, wenn du durch die Führung durchgehst, versuchst halt, klar, deinen Teil dazu beizutragen, dass die Gruppe läuft und schaust jetzt auch nicht unbedingt auf die Watt, dass es zu viel wird oder zu wenig wird. Das hat man ja ganz gut im Gefühl.
Ja, also wenn fahren, dann fahren, wenn nicht, dann nicht und genau. Was nicht geht. Aber beim Laufen gibt es da quasi keine Rückmeldung, außer dass es halt nicht mehr ging, oder?
Also Laufen hast du ja halt nur das Feedback von den Coaches, sag ich mal, wie die Abstände sind. Also Abstand nach vorne, nach hinten, das ist ja meistens auch in Sichtweite, aber trotzdem, da bekommst du eigentlich immer die Sekunden halt durchgegeben. Und so vom Gefühl her musst du es eigentlich schon gut drin haben, was du auch laufen kannst. Also meistens ist es eh in die Wechselzone, Laufschuhe an, los geht's. Da hast du eigentlich keine Zeit, eine Uhr anzuziehen. Da verlierst du halt nur Plätze, weil es ja auch wirklich oft um Sekundenentscheidungen geht. Und da ist es ja im Prinzip auch so, wenn du halt irgendwie gewinnen willst, dann musst du halt schneller sein als die anderen, die direkt neben dir loslaufen.
Ja, aber ich meine, es wäre ja schon gut, wenn du quasi im Nachhinein so eine Art Auswertung hättest, ne? Also wenn du halt einfach weißt, erster Kilometer war so, zweiter so, dritter so, ne? Also wenn du dann sehen kannst, ob du hinten raus eingebrochen bist, gegebenenfalls wäre auch noch schön, wenn du wüsstest, wie dein Puls wäre, dass du halt einfach am Ende sagen kannst, ja, was muss ich beim nächsten Mal besser machen?
Ja, also für die Daten an sich, da gebe ich dir recht, wäre es besser, wenn wir wahrscheinlich alles aufzeichnen würden. Auf jeden Fall. Was üblich ist, es gibt mindestens einen Coach, sage ich mal, von irgendeiner Nation, der immer mit so einem Messrad die Laufstrecke abgeht. Mhm. Vorher. Also die Strecken sind immer wirklich genau vermessen. Es kann mal sein, dass es irgendwie 9.800 sind oder mal 10.100 oder wenn es halt ein Fünfer ist, sind es vielleicht mal ein bisschen weniger oder ein paar mehr Meter. Aber am Endeffekt weißt du eigentlich mal ganz gut, welchen Schnitt du genau gelaufen bist. Und meistens steht auch noch jemand am ersten Kilometer und stoppt den mal so raus, weil es auch mal ganz interessant ist, was man eben so für ein Anlauftempo hat. Aber natürlich, klar, wie du richtig gesagt hast, Pulsdaten oder irgendwas haben wir überhaupt nicht, weil ich glaube, das ist das Äußerste der Gefühle, dass der Blumi ist, glaube ich, also Christian Blumenfeld, ist mal mit Pulsgurt gestartet, aber ich glaube, das hat er nur einmal gemacht, weil er dann wahrscheinlich ausgelacht wurde.
Ja, ist wie gesagt Triathlon-Knicke, ne? Kurzdistanz, ja. Kein Pulsgurt, keine Uhr. Schwimmbrille über oder unter die Badekappe?
Unter die Badekappe. Aber das ist auch nicht so, wenn du es oben drüber machst, dann schaut dich auch keiner blöd an. Also das würde ich sagen, es ist...
Einteiler beim Schwimmen, offen oder zu? Also ich habe ja gesehen, ja, zu, klar, aber wenn ihr mit Neo schwimmt, ist der auch schon mal offen, ne? Also Vincent Louis hat den auch schon mal offen.
Ja, wenn ich mit Neo schwimme, habe ich ihn auch immer offen, weil es einfach schon mal viel angenehmer ist, wenn der von Anfang an offen ist. Ich mache ihn dann sowieso am Radfahren auf. Das könntet ihr euch ja auch nicht vorstellen, mit offenen Einteiler Rad zu fahren. Da wäre die ganze Aerodynamik wahrscheinlich kaputt.
Naja, aber hinten, ihr habt ja meistens den Verschluss hinten, ne?
Genau, wir haben den Verschluss hinten, ja.
Also ich habe den Einteiler meistens auch offen, um ein bisschen besser Luft zu kommen beim Schwimmen, weil der ist halt einfach für die Radposition gemacht und nicht unbedingt fürs Schwimmen und Laufen. Der Bändel vom Neoprenanzug, was macht ihr damit? Also bei uns ist es fast schon egal, ob er hinten runterhängt. Bei euch hätte ich ein bisschen Schiss.
Ja, auf jeden Fall. Also was eigentlich ganz gut ist, ist, wenn du den Bändel, wenn du von unten hoch zumachst, den dann über den Kopf hast, dann erstmal den Klettverschluss drüber und dann kannst du ihn fallen lassen. Weil klar, wenn da mal jemand dran zieht, ob es jetzt absichtlich ist oder nicht, hängt da auf jeden Fall am Klettverschluss fest. Also kann nicht aufgemacht werden.
Ja, also ich hasse das eigentlich, wenn der Bändel oben rauskommt, weil das ist die Stelle, wo ich mir halt immer quasi so einen Wolf schwimme. Ne? Also der Bändel darf nicht oben raus gucken. Also darf nicht
rüber. Also kann man sagen, bei uns oben raus und dann
gleich muss oben drüber. Raus und muss damit leben.
Genau.
Radschuhverschluss, da fahrt ihr bestimmt auch nichts, also das muss einfach schnell gehen, ne? Also ihr nehmt was schnell geht und nicht was fest sitzt.
Ja, also früher hatte ich immer einen Klettverschluss, also eine Schlaufe Klett.
Ja.
Was eigentlich so, finde ich, die perfekte Zwischenlösung ist, ist der von Physik. Also ich bin jetzt nicht gesponsert oder so, aber der ist ganz gut geeignet für die Kurzdistanz auch. Der hat einen Schraubverschluss quasi. Also den kann man relativ schnell zudrehen, hat nur einen Drehverschluss. Aber sonst, die meisten fahren eigentlich einen Klettverschluss.
Ja, und das Gleiche gilt eigentlich auch für die Schuhe. Also die sind quasi bei euch gar nicht fest. Also
genau,
die sind also so, dass man reinkommt.
Sobald die halten am Fuß, wenn du läufst, ist eigentlich gut.
Und da du gesagt hast, dass du Blasen hast ohne Ende, benutzt du auch kein Puder oder Vaseline da im Schuh?
So Babypuder benutzen schon viele, weil du einfach auch schneller reinkommst dann. Bei mir mit den Blasen, bin in Alphafly gelaufen, für den hätte ich es benutzen sollen, sonst hatte ich eigentlich noch nie Probleme mit Blasen. Und ich habe mir dieses Mal wirklich den Schuh richtig fest geschnürt, weil vielleicht war das der Fehler. Also, nee, wie gesagt, vielleicht lag es auch an den vielen Kurven. Aber an sich, ich bin auch schon einen Schuh von Nike, den 4%, quasi von letztem Jahr, das Carbon-Modell, bin ich sogar schon ohne Schnürsenkel auch gelaufen, weil der hat gehalten, der ist ja wie so ein Socke. Und da bin ich super schnell reingekommen. Also habe letztes Jahr auch eigentlich fast immer bei jedem Rennen die Wechselzone als Erster verlassen. Und war ein guter Schuh, hat gehalten so, da war ich eigentlich happy damit dann.
Okay, also ich mache die Schuhe schon immer fest. Also, jetzt in Polen habe ich seit langem mal wieder Socken auf der Mitteldistanz angezogen und ich habe mich nachher geärgert, weil das halt dann doch 10 Sekunden kostet, die mir jetzt nichts gebracht hätten, aber ich werde in Zukunft auch wieder keine Socken auf der Mitteldistanz anziehen, weil wenn mir irgendwann mal diese 10 Sekunden am Ende fehlen, ich glaube, nur weil ich danach eine Woche eine Blase habe, dann ärgere ich mich richtig. Letzter Punkt in dieser Kategorie. Auf der olympischen Distanz nehmt ihr als Rennverpflegung ein Gel. Ist das richtig? Oder hast du jetzt mehr zu dir genommen?
Also ich hatte in meiner Flasche 3 Gels und in dem Trinksystem da, was vorne im Zeitfahrrad ist, halt Wasser. Und ich glaube, ich habe auch fast die komplette Flasche leer getrunken mit den 3 Gels. Also ich hatte so ungefähr 2,5 Gels habe ich genommen.
Ja, dann warst du auf jeden Fall ziemlich gut vorbereitet. Hast du ja wahrscheinlich vom Freddy ein bisschen was abschauen können.
Ja, ich habe ihn gefragt, was er so nimmt, weil genau, da habe ich mich so ein bisschen dran orientiert. Aber ich wüsste nicht, ob ich das in der Windschatten erlaubt, olympischen Distanz genauso machen würde.
Weil ja, mehr oder weniger?
Also eher weniger, weil ich glaube, durch die konstante Belastung beim Zeitfahren verbraucht man schon mehr Kohlenhydrate auf jeden Fall als im Gruppenfahren, Windschattenfahren. Wenn der Kurs natürlich mega technisch ist mit vielen Antritten, dann wäre es auf jeden Fall auch schlau, mehr zu nehmen, weil durch die Belastungsspitzen verbrauchst du ja dann noch eher mehr. Aber ich glaube, viel mehr als 2 Gels nimmt niemand zu sich auf dem Rad.
Ja, aber ich meine, du hast ja theoretisch mehr Zeit, oder? Also hast ja öfter Ruhephasen, wo du was trinken könntest, oder?
Genau, also das ist jetzt am Wochenende war es total entspannt, sich zu verpflegen, weil du konntest ja selber alles einteilen. Wenn du in der Gruppe fährst, dann ist es natürlich schon kritisch. Also da musst du eigentlich entweder ganz vorne sein in der Führung oder an Position 2 oder so, dass du mal die Flasche rausholst, was trinkst. Aber irgendwie Zeit, ein Gel aufzumachen oder so, hast du eigentlich nicht wirklich. Also
okay, ich hätte jetzt eigentlich eher andersrum gedacht. Und zwar, weil mir zumindest ist meine Aerodynamik beim Trinken wichtig. Das bedeutet, ich trinke nicht an jeder Stelle. Also wenn es bergab geht, trinke ich nicht. Und das ist ja eigentlich der Punkt, wo die Belastung halt gerade niedrig ist. Sondern ich trinke meistens nur dann, wenn es gerade langsam ist im Rennen. Also wenn ich quasi irgendwo berghoch fahre oder halt nach einem Wendepunkt oder halt beim Anbremsen auf einem Wendepunkt. Und da habe ich eigentlich gedacht, dass man auf bei der ITU oder bei Kurzdistanzrennen da eigentlich mehr so Phasen hat, wo man halt quasi auch nicht tritt und dann halt auch entspannt ist und was trinken kann.
Ja, also man hat schon wahrscheinlich mehr Rollphasen, aber die Rollphasen sind eigentlich auch mal technisch, wo du beide Hände am Lenker haben musst.
Ja, okay.
Und in der Gruppe ist natürlich auch meistens hektisch, also kommt drauf an, wie viele Leute in der Gruppe sind, aber ja, da geht es dann meistens auch immer zu.
Ja, am Wochenende war es dann auch so, dass dann endlich mal Vorurteile von Kurzdistanzlern und Langdistanzlern komplett aufeinander geprallt sind und man quasi die überprüfen konnte, ob die denn auch stimmen. Ich habe mir mal 4 überlegt und ich habe dich auch vorher gebeten, dir zu überlegen, welche du hast, aber ich würde erst mal meine nennen, damit wir schon mal auf das quasi das Niveau festgelegt haben, um welches okay. Da geht. Okay. Also damit es dann quasi, also hoffentlich nicht weiter sinken kann. Ja. Also mein erstes Vorurteil über Kurzdistanzler, Nutella ist quasi das Grundnahrungsmittel.
ja, kommt drauf an, welche Kurzdistanzler du dir anguckst. Also es gibt welche, die komplett auf die Ernährung achten und eigentlich am besten lieber gar nichts essen würden, weil Gewicht alles ist. Und dann hast du so Leute wie die Norweger, die einfach irgendwie schauen müssen, dass sie die Energie reinbekommen und jede Scheiße essen, sag ich mal, die ihnen vorgesetzt wird, also die sich einfach nur von Süßigkeiten noch ernähren würden wahrscheinlich. Also es ist teils richtig, teils falsch, würde ich sagen.
Ja, und ich muss sagen, dass es auch in Realität, also es ist quasi auf die Realität dann nicht gepasst hat. Also ich habe auch immerhin 2 Bundesliga-Starts, einmal did not finish und einmal bin ich so im Mittelfeld gelandet. Und aus der Zeit war es halt einfach so, ich kenne halt auch dann den einen oder anderen Starter. Wenn wir im Trainingslager waren oder in so einem Trainingswochenende oder vor dem Rennen, dann war das Nutella-Glas halt immer ziemlich leer, also ziemlich schnell leer. Ja. Aber hier habe ich halt auch sogar Leute gesehen, die von ihrem Zimmer die Schüssel Haferflocken mitgebracht haben zum Frühstück, weil die mit dem angebotenen Frühstück nicht so zufrieden waren.
Ja, genau. Also ich würde jetzt bei mir zum Beispiel, ich esse eigentlich so auch kein Nutella, aber am Rennmorgen mag ich es eigentlich ganz gern, weil es halt einfach auf eine, ja, so Haferflocken mit Hafermilch und dann irgendwie noch eine weiße Semmel oder so mit Nutella, das ist halt gut verträglich und hat Energie, sag ich mal. Also ich würde mich auch jetzt nicht dazu einordnen, dass ich mich nur von Nutella ernähre, aber am Rennmorgen ist es schon ganz geil.
Ja. Zweites Vorurteil, Kurzdistanzler wissen nicht, wie lang 12 Meter sind. Beziehungsweise ja, waren es ja 20.
Also ich habe mich auch aufgeregt. Ich habe versucht, die einzuhalten, aber ich glaube, es war erstens auf der Strecke einfach total schwer und wir haben auch schon analysiert, dass es wahrscheinlich besser gewesen wäre, wenn wir 1500 Meter geschwommen wären, weil sich das einfach noch ein bisschen mehr auseinandergezogen hätte. Weil so sind wir halt irgendwie zu, also ich glaube, ich bin das dritte aufs Rad gestiegen und hat aber direkt hinter mir 5, 6 Leute, die halt dann einfach alle gleichzeitig auf die Linie, also gleichzeitig aufgestiegen sind. Und das ist dann natürlich enorm schwer, gleich den Abstand so herzustellen. Und mit den vielen Kurven schiebt sich's ja dann auch immer zusammen. Aber da will ich auch auf jeden Fall sagen, dass die Kurzdistanzler prädestiniert sind, den Windschatten nicht einzuhalten. Hab allerdings auch von meinen Mitteldistanzkollegen gehört, dass es da auch anscheinend bei euch Langdistanzler gab, die es auch überhaupt nicht beachtet haben.
Da gibt es auf jeden Fall den einen oder anderen Kandidaten, den man da immer im Verdacht hat, dass dass der das mit den 12 Metern nicht so genau nimmt. Aber dafür sind ja eigentlich auch Schiedsrichter da. Und wir haben ja schon thematisiert, dass es halt auf der Strecke einfach halt auch schwierig war, zumindest mal schon direkt am Anfang die 20 Meter einzuhalten, weil es gerade, also jetzt im Schwimmbad ist ja so, dass eigentlich zieht sich das Feld im Schwimmbad ja eher mehr auseinander, wenn die Bahnen so verteilt sind wie hier, weil es ja quasi keine Gruppe gibt, sondern man schwimmt ja quasi für sich. Und dann müssen halt einfach die ersten 3, 4 Kilometer müssen quasi so eine Art Autobahn sein, damit du halt einfach den Platz hast. Und das war halt hier halt einfach nicht. Aber ich meine, das wussten ja alle und ich würde mich jetzt halt auch nicht beschweren, dass da jemand die 20 Meter nicht eingehalten hat.
Ja, ich denke jetzt auch mal, dass das Rennen wahrscheinlich nicht viel anders ausgegangen wäre, wenn es anders gewesen wäre. Ja. Also es war wahrscheinlich ungefähr schon fair.
Ja, und was dann meistens reinspielt, ist, dass Kurzdistanzler keinen Raddruck haben. Das habt ihr auf jeden Fall eindrucksvoll widerlegt. Und ich glaube, da hat sich auch in den letzten Jahren viel getan. Oder seitdem, also ich denke, die Entwicklung ging eigentlich so mit Brownlees los, dass die wussten, Mario Mola können wir nur schlagen, wenn wir den vorher abhängen. Und dann kam auf der Kurzdistanzler immer, auf der Kurzdistanz immer mehr das Radfahren auch in Mode.
Ja, also danke erstmal hier für dein Kompliment. wir fahren ja inzwischen schon auch viel Rad. Also ich habe mal, wie gesagt, heute die Statistik ausgewertet. Also ich bin dieses Jahr 13.000 Kilometer gefahren. Und ja, das schlägt sich dann schon auch auf dem im Radniveau nieder. Also das ist schon auf jeden Fall hoch. Bei den Weltcups, vor allem im WTS halt dann, auch auf jeden Fall durch die Brownlees so initiiert, dass die halt einfach sich aufs Rad gesetzt haben und einfach mal Vollgas gegeben haben. Ich habe mir vor einem Jahr oder vor 2 Jahren mal das Olympiarennen 2008 vom Frodo angeguckt und da dachte ich mir so, mich trifft der Schlag, weil die kommen halt alle ziemlich eng aus dem Wasser und setzen sich dann aufs Rad und rollen dann irgendwie da die 40 Kilometer so lang. Und ich dachte mir so, Gott, die fahren alle im Oberlenker und man sieht es ja schon, ob auf Druck auf der Kette ist oder nicht. Also das ist halt, das war ein riesen Pack und keine Einerreihe oder so. Jetzt, wenn halt ordentlich Zug drauf ist, dann nutzt ja jeder wirklich schon auch den maximalen Windschatten aus, den er kriegen kann und fährt nicht irgendwie in einem großen Haufen unsortiert. Die Laufzeiten sind ja auch ein bisschen langsamer geworden, was eben früher haben viele gesagt, ja, das Laufen wird immer schneller und unter 29 Minuten ist ein Muss, um dann irgendwann mal zu gewinnen. Und als dann die Laufzeiten ja langsamer geworden sind in den letzten Jahren, hieß es dann so, ja, das Laufniveau wird schlechter. Aber das liegt ja eigentlich nicht daran, dass das Laufniveau schlechter wird, sondern auf jeden Fall, dass das Radfahren härter ist. Ich denke, ein gutes Beispiel ist zum Beispiel der Mario Mola, der war jetzt dieses Jahr nicht ganz so fit. Also Corona-bedingt wahrscheinlich hat er vielleicht auch ein bisschen Motivationsprobleme gehabt, wie viele andere, und hat im Triathlon einfach nicht so gut seine Leistung abrufen können, ist aber trotzdem auf der Bahn 5 Kilometer in 13,40 gelaufen, also enorm schnell, das heißt, er war jetzt nicht unfit, aber im Triathlon nach dem Radfahren ist es halt dann nochmal was anderes, die Zeit dann nochmal zu laufen. Genau, von dem her ist auf jeden Fall das Radfahren auch wichtig geworden.
Vielleicht zu dem Tokio ist auch nah an Peking. Zu den Peking-Rennen zwei Sätze. Das IOC hat ja in den letzten Monaten während Corona die ganzen viele Events hochgeladen, live Zusammenschnitte, und da habe ich mir tatsächlich dann mal alle Triathlon-Entscheidungen der letzten, also seit 2000 angeschaut, und das ist halt echt schon interessant und halt auch teilweise, ja, da sieht man halt einfach, wie sich Triathlon seit 2000 so entwickelt hat, und ist auf jeden Fall so ein, also wenn man mal, man muss ja nicht die vollen zwei Stunden schauen, aber wenn man einfach mal so drüber schaut bei YouTube, war es echt cool zu sehen. Und ich muss zu Peking auch noch zu meiner Schande gestehen, dass ich beim Radfahren eingeschlafen bin. Aber ich bin zum Laufen wieder aufgewacht und hab Frodo gesehen.
Ja, das ist aber auch verständlich. Ich hab's auch gesehen. Also da war es dann wirklich so, dass es nur so ein Warten, so ein gegenseitiges Belauern.
Ja. Ja, erzähl mal Vorurteile über Langdistanzler.
Eins hatten wir ja vorher schon, dass die Langdistanzler machen immer alles mit Uhr, also das heißt jetzt im Becken das Training, was ich mir niemals vorstellen könnte, dass ich mit einer Uhr schwimme, oder eben im Wettkampf, dass man das auch noch anzieht zum Laufen. Das war ja schon ein bisschen abgearbeitet, und ist wahrscheinlich auch so, dass es wahrscheinlich stimmt, das Vorurteil, was jetzt aber auch nicht unbedingt negativ ist, weil ich denke, wenn ich auf die meine Mitteldistanz oder Langdistanz mache, werde ich mir auch eine Uhr nehmen und anziehen, weil du dich halt einfach viel mehr pacen musst selbst. Aber wenn man so aussehen will wie ein Langdistanzler, zieht man am besten einfach eine Uhr im Schwimmbad an, dann erkennt einen jeder gleich.
Also ich muss sagen, im Schwimmbad trage ich auch keine Uhr.
Ja, okay.
Sei denn, ich habe keine Backlinsen an und habe ein Zeitset, was mir wichtig ist, wo ich dann genau jeden Zeitslot sehen will. Und dann kann ich die Uhr nicht erkennen, die 30 Meter von mir weg ist. Und dann ziehe ich schon mal auch da eine Uhr an.
Okay, das ist noch erlaubt. Ja, dann habe ich noch, das ist so, dass ihr euch, also was heißt jetzt, ihr könnt nicht wechseln, aber ihr lasst euch immer sehr viel Zeit beim Wechseln. Ich habe mir auch noch mal so ein bisschen das Replay von Sonntag angeguckt.
Ja.
Und vor allem den zweiten Wechsel, dann die Laufschuhe anziehen, und das war echt ganz interessant. Ich habe zum Beispiel dich und den Ruben zu Punkte gesehen, und ihr seid jetzt auch nicht mega langsam oder so in die Schuhe rein, aber ihr habt halt schon geguckt, dass so alles sitzt, also halt nochmal so die Zunge zurechtgezogen und geschaut, dass auch nichts von dem Schuh irgendwie umgeknickt ist und umgestülpt ist, dass es halt schön angenehm beim Laufen ist. Und wenn man halt dann mal so geguckt hat, wie der Johannes Vogel, der Jonas Osterwald und ich zum Beispiel in die Schuhe rein sind, wir haben uns schon so gefühlt duelliert beim Wechsel. Also wir sind so, haben das Rad schnellstmöglich in den Radständer reingeschoben, einfach die Schuhe an, scheißegal wie die Zunge irgendwie liegt, ob die vielleicht schief ist oder nicht. Und dann die Laufcap noch geschnappt, aber schon losgerannt und die Cap dann halt im Laufen noch aufgesetzt. Also ja, ich denke, das ist halt auch natürlich dem geschuldet, dass es einfach auch da mehr Sekundenentscheidungen sind.
Ich finde, das ist halt auch, also es entwickelt sich so in der Langdistanzkarriere, dass du dich, also am Anfang wechselst du wahrscheinlich auch noch besser, aber je mehr Langdistanzen du machst, desto mehr kannst du dich wahrscheinlich daran erinnern, wie sehr dich das genervt hat, wenn der Schuh scheiße saß.
Ja.
Das will man halt einfach dann nicht nochmal haben. Also es gibt ja auch dann Leute, die halten dann während dem Laufen mal an, und da habe ich es lieber in der Wechselzone direkt richtig.
Ja, auf jeden Fall. Also kann ich auch voll verstehen. Ich glaube, das ist auch dann nochmal was anderes, 5 oder 10 Kilometer mit sowas zu laufen oder halt dann wirklich einen Halbmarathon oder Marathon, also auch hier mein vollstes Verständnis. Ja, und dann habe ich noch einen dritten Punkt, und zwar ist so die Schwimmtechnik oder das Schwimmen allgemein. Es ist halt gut, das ist, glaube ich, mit eins der ersten Sachen, wenn man so an die Unterschiede denkt zwischen Langdistanz und Kurzdistanz. Das Schwimmen ist halt einfach enorm wichtig oder viel wichtiger als auf der Langdistanz. Eben auch, weil du Windschatten fahren darfst und eben dann eine Radgruppe hast und es viel schwieriger ist, von hinten nach vorne zu kommen, als wenn du, wenn jeder für sich alleine fährt und auf sich allein gestellt ist. Und natürlich dementsprechend sind auch die Trainingsstunden gewichtet. Also ich weiß nicht, wie oft schwimmst du die Woche oder wie viele Kilometer hast du so im Wochenschnitt?
Ja, also normalerweise versuche ich fünfmal zu gehen, aber ich tippe mal, im Wochenschnitt gehe ich eher viermal die Woche im Jahr. Das bedeutet so 20 Kilometer in der Woche.
Okay. Aber das ist ja eigentlich auch schon gut, oder? Also für, ich weiß jetzt nicht, wie ist so der Schnitt allgemein bei Langdistanzlern? Also.
Ja, ich denke, der Schnitt wird bei vielen ähnlich sein. Der Unterschied ist nur, dass ich länger brauche, um die Kilometer zu machen, und das ist quasi dann halt mehr Trainingszeit bei mir beansprucht. Also ich muss quasi noch was, muss ich quasi dann noch ein bisschen entwickeln, aber mein Ziel ist halt einfach, in Hawaii in der zweiten Gruppe zu sein. Ne? Ist ja, ja mehr oder weniger wie bei euch. Also ihr wollt in der, mehr oder weniger in der ersten, ihr habt ja quasi auch so irgendwie eine Zielsetzung vom Schwimmtraining. Und ich weiß halt einfach, erste Gruppe, da habe ich vielleicht mal irgendwann geglaubt, dass ich das auch schaffen kann im Schwimmen. Das schaffe ich eh nie. Und dann ist halt jede Zeit, die ich mehr ins Schwimmen investiere, fehlt mir bei der Regeneration oder einfach irgendwo anders. Und dann ist halt einfach so, das ist halt der Fokus. Ne? Zweite Gruppe, Hawaii, da muss ich dabei sein. Und das klappt meistens.
Ja, ich denke, also das ist auch einfach ja viel Background. Wie früh hat man das Schwimmen gelernt? Also wer jetzt mit 5 oder 6, 7 Jahren in den Schwimmverein gegangen ist, der wird wahrscheinlich immer besser schwimmen als jemand, der erst mit 15 bis 20 das Kraulen, so, sag ich mal, so gelernt hat und angefangen und forciert hat. Und da kommt man wahrscheinlich auch einfach vom Wassergefühl her schwer hin.
Gut, dann hätte ich noch einen Punkt zum Abschluss, und zwar, der mich so ein bisschen interessiert, weil ich es nicht so hundertprozentig nachvollziehen kann. Und dann würde ich mal gerne die Meinung von jemandem wissen, der da quasi involviert ist. Und zwar geht es um die Quali für Olympia. Ja. Du bist ja jetzt, also dein Ziel ist ja nicht, dich für Tokio zu qualifizieren. Das wird wahrscheinlich, also wird zu eng für dich. Also, aber es ist ja so, dass die Mixed Relay, die ist qualifiziert für Tokio. Dadurch gibt's 4 Startplätze. Und Jonas Schomburg und Laura Lindemann sind jetzt schon fest. Die haben sich durch Leistungen bei ITU-Rennen qualifiziert. Und es werden halt noch 2 weitere Plätze vergeben. Ne? Bei einem Test in Kienbau. Dafür müsste man dann auch noch, um bei dem Test mitzumachen, muss man vorher auch noch ein Kriterium erfüllen. Aber ist ja mal egal jetzt. Bei Olympia, da gibt's ja nicht nur den Mixed Relay, sondern es gibt ja auch die olympische Distanz, also, ne? Das ist ja eigentlich eine ganz andere Belastung. Aber die Plätze 3 und 4, die jetzt noch frei sind, die werden ja jetzt quasi danach belegt, wer ein guter Staffelstarter ist, ne?
Genau, ja. Also, der Gedanke dahinter ist, warum die DTU das so gemacht hat, dass sie gesagt haben, okay, wir geben den Athleten in Tokio 2019, also es war letztes Jahr, beim Test-Event die Chance, sich zu qualifizieren. Es gibt 2 Plätze für die Männer, 2 Plätze für die Frauen, die man im Zyklus, also in der Olympiade quasi davor, erringen konnte. Da hat eben Deutschland es geschafft, sich über die Mixed Relay, über das Ranking im Mixed Relay, in der Mixed Relay-Wertung, sich eben 2 Plätze für die Männer und 2 Plätze für die Frauen zu sichern. Und alles Weitere ist ja dann quasi Verbandsentscheidung, wer die Plätze bekommt. Und das war eben für das Test-Event letztes Jahr in Tokio, war da die Norm Top 12 bei den Männern und Frauen, glaube ich, auch, bin ich jetzt nicht ganz sicher, oder Top 8 sogar, aber auf jeden Fall Top 12 bei den Männern. Und Jonas und Laura haben sich qualifiziert. Und jetzt hat die DTU dann gesagt, okay, wir haben 2 Athleten, die haben es über die olympische Distanz geschafft, sich zu qualifizieren. Und jetzt haben wir keine anderen 2 Athleten, die auf dieser Distanz gut sind. Also hart gesagt, natürlich gibt es da noch viele, die da auch performen können und an einem guten Tag auch besser sind vielleicht als der Jonas. Aber an diesem einen Tag war eben Jonas und Laura die Besten. Und jetzt werden die anderen 2 Plätze so vergeben, dass die Staffel das bestmögliche Ergebnis erzielen kann. Das heißt, diejenigen, die Medaillenchancen in Anführungszeichen hätten, sind schon qualifiziert. Und jetzt besetzt man die Staffel am besten so, damit auch die Staffel Medaillenchancen hat. Weil es ist halt hart, sage ich mal. Letztendlich geht es immer nur um Medaillen, auch selbst wenn du bei Olympia dabei bist und 15. bist, das interessiert keinen. Für die Budgetvergaben und so in der Sportpolitik halt in Deutschland zählen halt vor allem die Medaillen. Deswegen ist die Entscheidung dann so gefallen. Also so habe ich das jetzt analysiert, dass es eben die Staffel dann mit den restlichen zwei Personen besetzt wird. Die starten dann natürlich auch im olympischen Distanzrennen, weil man hat automatisch diese zwei Plätze dort auch. Aber die soll eben so besetzt werden, dass die bestmöglichen Chancen hat.
Ja, so macht es halt ein bisschen Sinn, aber das Grundproblem ist halt, denke ich, also das IOC will halt, dass die Athletenanzahl nicht weiter steigt. Ne? Deswegen sind diese Plätze quasi so reglementiert, dass die in der Staffel auch über die Kurzdistanz starten müssen. Aber ich finde, man spielt dann halt mit den Karrieren von den Sportlern, weil es kann ja sein, dass ich jetzt ein relativ guter Kurzdistanzler bin und ich habe aber überhaupt keine Chance im Supersprint, weil mir halt einfach die Spritzigkeit für diese 20 Minuten, 25 Minuten fehlt. Ich meine, es geht ja immer noch irgendwie, klar, wir wollen da alle zusammenkommen und ein Fest feiern, aber ich finde, es geht halt auch immer noch darum, dass halt auch quasi die Besten am Start sind. Und das ist ja so eigentlich nicht gegeben. Also klar, in der Relay sind vielleicht die Besten am Start, obwohl man das ja auch nicht weiß, weil die ersten zwei, die haben sich ja über eine Kurzdistanz qualifiziert. Das ist ja schon irgendwie...
Ja, das stimmt. Das ist ein bisschen... Es ist schwer zu machen. Optimal wäre es natürlich, wenn man, sage ich mal, drei Athleten mitnehmen könnte für die, oder also sechs Athleten mit jeweils einem Ersatz, Frau Mann für die Mixed Relay und natürlich nochmal vier Athleten für die Kurzdistanz. Aber bei Olympia ist es halt einfach so, dass es diese Ausweise, also die Athletenausweise sind so eng und begehrt, sage ich mal, da gibt es halt wirklich so minimale Athleten, oder die minimale Zahl für Athleten, die da anreisen darf, dann vielleicht noch ein Betreuer dazu oder zwei Betreuer. Und das wird eben so klein gehalten wie möglich. Und ich glaube, unter den Sportarten ist da auch ein enormer Kampf, welche neue Sport jetzt aufgenommen wird und welche wieder rausfällt. Also von dem her ist es schon jetzt erstmal ein ziemlicher Erfolg, dass Triathlon eine zweite Medaillenvergabe bekommen hat. Also so sehe ich das, dass es halt jetzt erstmal eine zweite Chance ist, da nochmal eine Medaille zu holen und dass man da erstmal froh sein muss, dass es das ermöglicht wurde. Und natürlich ist das jetzt auch nur ein Kompromiss, dass einmal die Kriterien über die Kurzdistanz und einmal die Plätze über die Mixed Relay vergeben werden, weil natürlich, wenn man jetzt zwei Athleten in den Top 12 gehabt hätte bei dem Testevent letztes Jahr, dann wäre die Diskussion gar nicht aufgekommen. Und das ist halt jetzt so eine Kompromisslösung. Weil ein Kompromiss ist ja nie, alle happy, beziehungsweise keiner. Aber ich denke, es ist ganz gut gelöst und nachvollziehbar unter den Gesichtspunkten eben, dass es so wenig Athleten wie möglich eben nur für diese Entscheidungen ergeben kann oder hinfahren dürfen.
Ja, aber es wäre ja auch ein Kompromiss gewesen, wenn sich quasi zwei über die olympische, also über die Kurzdistanz qualifiziert hätten und die müssten dann quasi sozusagen in der Staffel starten und neben da quasi den potenziell besten Staffelstarter an den Platz weg, ne? Also verstehst schon, worauf ich da hinaus will, ne?
Ja,
also,
ja, auf jeden
es
Fall.
Es geht quasi darum, irgendwie Werbung für den Triathlon zu machen, verstehe ich schon, und es gibt mehr Rennen und mehr dadurch halt mehr TV-Zeit beim wichtigsten Sportereignis des Jahres. Aber es sind halt einfach nicht die Besten am Start.
Also man muss dazu sagen, dass die Belastung von, also natürlich sind es nur 20 Minuten oder 30 Minuten bei der Mixed Relay, aber an sich, im Stoffwechsel gesehen, passiert ja nicht mehr viel anders als bei einer olympischen Distanz oder Sprintdistanz. Und wenn man sich mal anguckt, welche Athleten denn wirklich erfolgreich sind über beide Distanzen oder in den einzelnen Disziplinen, dann sind es eigentlich wirklich auch die gleichen Athleten. Also klar, so ein Athlet wie ich jetzt zum Beispiel ist verhältnismäßig auf der kurzen Distanz besser als auf der olympischen Distanz. Das liegt aber jetzt nicht daran, dass ich da besser bin, sondern dass ich einfach, also dass ich besser bin auf der kurzen, sondern dass ich schlechter bin eher als auf der olympischen. Weil die Athleten, die eben schon, ja, so, nehmen wir mal Vance Lewis, den Weltmeister, der ist auf der kurzen Distanz selber verdammt schnell und kann das eben transferieren auf die olympische Distanz. Und da gibt es eben viele Athleten, die das genauso können und die sind eben für beide Distanzen dann eigentlich gut geeignet.
Aber das sagt man doch in anderen Sportarten auch nicht. Also ich sage ja auch nicht, wir nehmen jetzt einen Marathonläufer, der einen 2-Stunden-Wettkampf hat, den nehme ich ja jetzt auch nicht mit und lasse dem über die 5 Kilometer starten.
Ja, aber ich glaube, die Athletenanforderungen sind im Vergleich zu, wie du jetzt gesagt hast, Marathon und 5 Kilometer, dann doch ziemlich gleich. Also du darfst in keiner Disziplin sowieso, darfst du keine Schwäche haben. Und du brauchst eben diese Schnelligkeit, die brauchst du aber, wenn du bei der olympischen Distanz gut sein willst, brauchst du die auch. Also klar gibt es ein paar Athletentypen, denen liegt das Format mehr oder weniger. Aber, und es wäre natürlich auch perfekt, also ich verstehe deinen Punkt vollkommen, es wäre natürlich auch perfekt, wenn wir die Staffel unabhängig von der olympischen Distanz besetzen könnten. Aber das ist eben leider nicht der Fall, aber das liegt ja jetzt auch nicht am Verband, sondern eher an dem Olympischen Komitee.
Ja, das ist auch mein Kritikpunkt am Olympischen Komitee. Ich kritisiere da nicht den Verband, das ist überhaupt gar nicht...
Ja, also es wäre sicher besser und natürlich auch schöner, weil man hätte einfach nochmal so, ja, sagen wir mal, frische Athleten oder einfach ein bisschen größeres Triathlon-Team, was dann zur Olympia könnte. Aber ja, ist leider nicht so. Vielleicht wird es noch so. Ich glaube es aber leider nicht. Deswegen müssen wir einfach so damit leben.
Ja, ich glaube es auch nicht. Und man kann ja noch den Vergleich aus dem Radsport ziehen, dass in Rio Maximilian Levy im Straßenrennen gefahren ist, weil die damit halt einen Bahnfahrer mehr hatten, der dann quasi auf der Bahn dafür sorgen konnte, dass Deutschland mehr Medaillen gewinnt, weil auf der Straße einfach die Chancen, dass Deutschland eine Medaille gewinnt, relativ gering waren.
Genau, ne? Ja, das ist so ein Hin- und Her-Geschacher. Ja. Das ist leider so, ja.
Dann gibt's zum Abschluss immer noch A- und B-Fragen. Hast du schon mal einen Podcast von mir gehört?
Nee, noch nicht.
Gut. Also ich stell dir 20 Auswahlmöglichkeiten, A oder B, und du musst dich immer zwischen einer der beiden Möglichkeiten entscheiden und du hast 2 Joker. Du kannst einfach sagen, weiter, dann musst du dich quasi nicht entscheiden.
Ja.
Restaurantbesuch oder Dinner at Home?
Dinner at Home.
Buffet oder à la carte?
Buffet.
Nürnberg oder Steingarten?
Nürnberg.
Buschütten oder Heilbronn?
Heilbronn.
Buschütten oder Ratingen?
Ratingen.
Papa Knolls Crew oder Saar Brooklyn Snipers?
Papa Roland Crew auf jeden Fall.
Morgenlauf oder Abendlauf?
Morgenlauf.
Laufband oder Regenlauf?
Regenlauf.
Rolle oder Regenfahrt?
Regenfahrt.
Laufband oder Rolle?
Rolle.
Rennrad oder Zeitfahrrad?
Rennrad.
Kaffeestopp oder Tankstellenstopp?
Kaffeestopp.
10 Minuten GA2 oder 1 Kilometer All-Out?
1 Kilometer All-Out.
Langer Lauf oder Inselumrundung?
Langer Lauf.
Nach Gefühl oder nach Watt?
Nach Watt.
Alter G oder Aqua Jogging?
Das ist schwer. Alter G, ja, Alter G.
Verletzt oder Zweiter?
Zweiter.
Wintersport oder Sommersport?
Sommersport.
WM für Neureuther oder Hawaii-Sieg für André Rehlert?
Weiter. Joker.
Hawaii oder Olympia?
Olympia.
Ja, gut. 2 Nachfragen. Natürlich zu dem, wo du weiter gesagt hast, stelle ich keine Nachfrage. Ich war in St. Moritz und da habe ich so den einen oder anderen Saarbrücken-Sniper kennengelernt. Ist das so eine Konkurrenz, die anspornt, oder? Also man muss dazu sagen, dass das quasi der Hashtag der Stützpunkt in Saarbrücken ist und Papa Knollscrew ist der Hashtag des Stützpunkts in Nürnberg.
Genau. Ja, auf jeden Fall. Also wir sind ja noch so ein bisschen neu, sage ich mal. Also die Saarbrückner, die gibt es ja schon, den Saarbrückner Stützpunkt gibt es schon sehr lange. Und Nürnberg ist jetzt erst seit einem Jahr Bundesstützpunkt und hat auch eher so ein paar Nachwuchssportler jetzt, die im Elitebereich jetzt sind, also eher noch ein bisschen jüngere Gruppe. Aber es ist auf jeden Fall schon so ein bisschen eine Rivalität. Klar sind in Saarbrücken noch von der Quantität und Qualität eigentlich die besseren Athleten und auch eben auch mehr Athleten. Aber ich denke, die Entwicklung so in Nürnberg ist schon ganz cool. Also was wir hier aufgebaut haben, vor allem eben auch Roland und Steffen, der neue Trainer, Steffen Bibo.
Ja, Bibo Spande hätte ich noch erwähnen müssen.
Genau, das sind unser Nachwuchs quasi. aber ich denke, es ist schon eine freundschaftliche Rivalität. Also,
ja. Naja, und ich finde halt gerade auch, also jetzt so in deinem, also ab deinem Jahrgang ist es ja schon ziemlich ausgeglichen, ne? Also da kann man jetzt nicht sagen, dass ganz eindeutig die besseren Athleten in Saarbrücken sind. Und das macht ja, glaube ich, dann auch irgendwie Spaß, oder?
Ja, genau. Also das stimmt, ja. Auf jeden Fall, wir haben uns ja in den DTU-Jugendcup-Zeiten schon gut duelliert. Und jetzt dieses Jahr war ja leider kaum was möglich. Jetzt hier in Ratingen hat mich der Jonas geschlagen. Ich war auf Platz 9, nicht auf Platz 10. Also sieht man ja auch schon ganz eng zusammen. Also da freue ich mich auf jeden Fall wieder aufs nächste Duell nächstes Jahr.
Verletzt oder Zweiter? Das ist eine alte Nils Frommhold-Weisheit.
Okay. Und
ich bin tatsächlich so anfangs auch lange damit gut gefahren. Ja, also bevor ich so wenig trainiere, dass ich das hier nicht gewinnen kann, dann riskiere ich lieber verletzt zu sein. Aber du bist da schon einen Schritt weiter.
Ja, auch ich denke mal, auch wenn ich noch sehr jung bin, habe ich wahrscheinlich schon eigentlich zu viel Erfahrung darin gesammelt, wie es ist, verletzt zu sein. Von dem her schätze ich wirklich jedes Rennen, das ich machen kann. Und wenn ich dann halt nur Zweiter bin, in Anführungszeichen, dann bin ich da auch mit mehr als happy. Natürlich ist so ein Sieg immer schön, aber ich denke auch, vor allem Triathlon ist so eine Sportart, da, wenn du als junger Athlet mal, kommt natürlich aufs Rennen an, aber wenn du da Zweiter bist, das ist eigentlich immer ein Erfolg. Und selten muss man sich da fühlen, als hätte man verloren. Vielleicht fühle ich mich dann in 10 Jahren, ist es ja dann vielleicht wieder andersrum, da denke ich mir dann lieber verletzt als Zweiter, weil ich nur gewinnen will. Aber für jetzt auf jeden Fall ist es so, dass ich einen guten Trainingsaufbau hinkriegen will, mich gut weiterentwickeln will. Und wenn im Rennen halt dann nur ein zweiter Platz dasteht, dann ist es auf jeden Fall tausendmal besser, als verletzt zu sein und gar nicht am Start stehen zu können.
Ja, und ich glaube, also bei mir hat die Einsicht jetzt in den letzten Jahren auch ein bisschen gebraucht. Also selbst wenn ich halt ein Jahr verletzungsfrei halt nur mit 60 Kilometern im Schnitt laufen kann, ne, das bringt mir halt mehr, als wenn ich, also zumindest mal im Jahr drauf, bringt mir das mehr, als wenn ich in dem Jahr vorher vielleicht 2 gute Wettkämpfe gehabt hat und dafür halt 100 Kilometer die Woche gelaufen bin und am Ende der Saison halt verletzt bin und quasi wieder bei Null anfangen muss. Also so ein bisschen Kontinuität, das macht halt einfach Sinn. Und dann bin ich halt wahrscheinlich auf jeden Fall am Ende vom Jahr besser, weil ich halt noch kann und im nächsten Jahr sowieso. Also Kontinuität ist halt auch key.
Genau, Consistency is key. Ja. Den Worten von Joel Filliol.
Ja, super, Simon. Dann bedanke ich mich für deine Zeit. Wünsche dir eine schöne Saisonpause. Auch eine schöne Zeit in deiner neuen Wohnung. Die ist vielleicht dann nicht mehr unter dem Dach. Und dann hast du bei Swift auch wieder eine Chance, wenn du dann nicht in überhitzten Räumen starten musst. Mach's gut.
Danke dir. Und ja, dir auch noch viel Erfolg bei der restlichen Saison, wenn es noch was gibt. Und ansonsten auch eine schöne Saisonpause.